Einen wunderschönen. Mein Name ist Willi Schlögl. Ich bin Wirt in der Freundschaft in der Mittelstraße 1 und bin der Host von Terroir und Adiletten. Und ich freue mich heute sehr, über Sascha Specher ein paar lustige Sachen zu erzählen. Ich hoffe, er freut sich auch drüber, werden wir dann sehen nach der Folge. Auf jeden Fall habe ich mir ein bisschen was aufgeschrieben, weil es ja doch viel, was man über diesen tollen Menschen erzählen kann und erzählen muss. Und weil so viel ist, wie gesagt, habe ich mir es aufgeschrieben, deshalb klingt das jetzt ein bisschen runtergelesen, ist es auch, aber ja, ich glaube, Menschen wie er verdienen Sortiertheit. Den Drittel Saarländer, Drittel Pfälzer und am liebsten Drittel Österreicher habe ich das erste Mal so richtig bei einer fulminanten Grillrunde im Reiterpfad mit Ritchie Grosche kennengelernt. Dabei ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, wie präzise und analytisch man Premiumweine verkosten und auch noch besser drüber schreiben kann. Kurz darauf hat er mich mehrfach bei Meiningers eingeladen und dort stellte ich schnell fest, dass er als wirklich unbestechlicher und unparteiischer Journalist nicht nur mit großen Premiumweinen zu tun hat, sondern auch mit großer Akribie und Fairness die weniger hochgehandelten Weine mit Passion verkostet, was meinen Respekt gegenüber ihm noch mehr wachsen ließ. So Zeug trinkt man ja nicht immer gerne, also kann man sich vorstellen, warum. Als leidenschaftlicher Sprudel- bzw. Champagner-Afficionado lerne ich jedes Mal Neues, wenn ich mit ihm eine der sogenannten Flaschen öffne. Er ist der beste Beweis dafür, dass man in der wunderbaren Welt des Weins niemals auslernt. Mit seinen zahlreichen Initiativen, wie dem Champagner-Magazin, dem Meininger Sommelier Summit und dem Meininger Finest 100, hat er sie nicht nur in die Herzen aller Sommeliers und hedonistischen Weinliebhabern gekämpft, sondern eigentlich hat er seinen eigenen Stern am Walk of Wine Fame in Neustadt an der Weinstraße verdient. Er bereichert die deutsche Weinwelt nicht nur, nein, ohne ihn wäre sie nicht das, was sie heute ist. Ich bin froh und mehr als glücklich, ihn seit langer Zeit meinen Freund nennen zu dürfen und freue mich auf jede weitere Flasche Wein, die ich mit ihm aufmache und noch mehr freue ich mich auf Rennradrunden mit ihm. Nur das mit Schalke, das verstehe ich nicht, aber vielleicht besprecht ihr das heute in der Folge. Viel Spaß, liebe Grüße aus Berlin und bis baldi.
Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit. Beziehungsweise gehen wir ja eigentlich in dieser Woche fremd mit unserer Rubrik, mit unserem Format Sommelier and Friends. Also Menschen, die Sommeliers sehr beeinflussen, die eine eigene Betrachtungsweise auf Sommeliers haben, die Sommeliers irgendwie begleiten und eine kraftvolle Stimme in der Branche haben. Und das hat er. Er hat unglaublich viel bewirkt, er hat unglaublich viel begleitet, nicht nur mit dem Summit, den er ins Leben gerufen hat, der im Frühjahr und im Herbst stattfindet. Nicht nur mit dem Finest 100, nicht nur mit dem Sommelier Magazin, nicht nur mit seiner, man kann eigentlich fast sagen, stetigen Unterstützung, Lobhuldigung dieser Branche. Er ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor in dieser Branche und er ist großartig und ich freue mich sehr auf Sascha Specher. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich nicht minder herzlich bei unserem Partner, der Schlumberger Gruppe, mit den Handelshäusern Segnet, Schlumberger Consiovini und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg aufs Allerherzlichste. Nicht nur für die wirtschaftliche Unterstützung, dass ich auch was zu essen habe, sondern auch für die händische Begleitung. Ganz, ganz herzlich bedanken. Und dank Ihnen ist er heute hier. Herzlich willkommen, lieber Sascha Specher! Es gibt so ganz viele Sachen, die mich bei dir wahnsinnig interessieren, weil du ja gerade für Sommeliers so allumfänglich bist und trotzdem so ein bisschen im Untergrund. Ich würde dich total gerne richtig hart rannehmen. Also viele kennen dich vielleicht nicht, die einfach gerne Wein trinken. Aber in der Szene bist du natürlich, was soll man sagen, der Vater der Sommeliers, eigentlich der Guru der Sommeliers, der alles zusammenhält, der alles organisiert hat, der Struktur in diese ganze Szene reingebracht hat. Und da frage ich mich manchmal zum einen, woher hast du die Inspiration, woher hast du die Ideen? Also allein für den Summit, wer es nicht weiß, das ist oder magst du es erzählen, was der Summit ist?
Der Summit ist im Prinzip entstanden, als ich das Magazin, also Meininger Sommelier, neu aufgesetzt habe. Mir war klar, dass das nur funktionieren kann, wenn alle Sommeliers da wirklich mitziehen, wie du es ja beschrieben hast. Und deswegen dachte ich, wir müssen, bevor wir die erste Ausgabe produzieren, eine Veranstaltung kreieren, wo wir einfach die Sommeliers zusammenbringen, um da eine Art Community zu schaffen. Und so ist der erste Sommelier Summit entstanden. Und ich habe da am Anfang natürlich die Sommeliers auch mit an Bord genommen, ein Stück weit, die ich gut kannte. Also Billy Wagner zum Beispiel war von Tag 1 an da sehr engagiert, kam sogar einen Tag früher, hat mit mir die Weine aufgemacht. Und so war es dann gleich auch ein sehr familiäres Ding irgendwie für die Sommelier-Szene und hat sich deswegen auch so gut entwickelt.
Und ist ja mittlerweile so eine der Institutionen in der Sommelier-Szene schlechthin. Es gibt, glaube ich, zwei. Nicht, glaube ich, es ja, gibt ja. Zwei. Einen im Frühjahr, einen im Herbst. Wann war der erste? War das 2015 oder war
also
das
2013 im November fing das Ganze an.
Ja.
Und der Spring Summit ist eigentlich durch die Pandemie entstanden. Wir haben 2020 dann eben im Herbst es nicht machen können und haben dann einen Nachholtermin im Mai 21 gemacht. Natürlich mit Abständen und wie und so weiter und so fort. Und eben bei uns im Haus, weil ja in die Gastronomie konnte man ja nicht gehen in der Zeit. Und das war aber dann irgendwie ganz cool, weil es noch mal intimer war. Der Sommelier Summit war ja schon sehr gewachsen. Es waren dann in der Spitzenzeit mal über 80 Sommeliers. Wir haben es wieder reduziert auf 65, weil wir gemerkt haben, es geht da was verloren, wenn es zu groß wird. Und der Spring Summit bei uns im Haus ist aufgrund der Platz Verhältnisse in unserem Verkostungsraum im Meininger Verlag hier auf 40 limitiert. Und das war dann einfach eine, in 2021 waren es natürlich keine 40, sondern dann nur 30 mit den Lücken dazwischen. Und das war so eine tolle Atmosphäre, natürlich, weil auch jeder sich gefreut hat, sich endlich mal wieder zu treffen nach den Monaten in der Isolation. Und dann haben wir gesagt, okay, warum machen wir es nicht zweimal im Jahr? Es gibt uns auch die Möglichkeit, ein bisschen mehr zu wechseln. Denn noch ist es ja Gott sei Dank so, dass die Szene ein bisschen wächst, gefühlt. Es gibt die Etablierten, die machen dann ein neues Projekt, dann rückt ein Sommelier an die Stelle nach und so wird eigentlich die Community langsam, aber doch noch mal größer.
Was ich von Anfang an so unfassbar beeindruckend fand, es gibt ja andere Sommelier-Zusammenkünfte, wo man sich trifft, dann trinkt man 3 Gläser Wein, lacht ein bisschen, redet ein bisschen, netzwerkt natürlich ein wenig. Aber bei dir war es immer mehr wert. Also es waren unglaublich tiefsinnige, unglaublich akribisch ausgearbeitete Seminare für uns, die uns einen Mehrwert gebracht hat, die uns die Chance gegeben haben, Weine zu probieren, die man vorher niemals probieren konnte, durfte. Teilweise eben auch Champagner-Seminare, wo man über Farben geredet hat, bei Roséwein, wo man über den Lichteffekt geredet hat, den viele gar nicht auf dem Schirm haben und so weiter. Also für uns ganz, ganz viele neue Dinge und 2 Tage vollgepackt mit einfach Informationen. Warum?
Das hängt sicher mit dem Respekt zusammen, den ich vor dem Sommelier-Job habe. Ich sehe die Sommelier und Sommeliers in Deutschland eben als die echten Weinexperten an. Und da muss man natürlich auch entsprechend auf Expertenniveau diese Seminare organisieren. Ansonsten ist es eine, wie du sagst, eine Spaßveranstaltung. Und ich weiß, dass natürlich kein Sommelier sich mit allen Weinen dieser Welt gleichermaßen gut auskennt. Ich ja auch nicht. Aber die Seminare müssen natürlich auf höchstem Niveau angesetzt sein. Und alle sind soweit ja doch Profis, dass sie dann schnell sich da reinfuchsen können. Also wenn sie die Weine probieren, begreifen sie sehr schnell, um was es geht. Auch wenn das jetzt ein Thema ist, was man auf seiner Weinkarte in seinem Restaurant vielleicht nicht so stark spielt.
Warum wolltest du das Sommelier-Magazin neu aufsetzen? Es war ein Bestandteil, es gehört zur Sommelier-Union so im weitesten Sinne. Aber allein das Cover, also alles, die Aufmachung, die Wertigkeit des Papiers, die Wertigkeit der Geschichten, es war ja alles komplett neu mit einmal und eigentlich auch schade, dass es im freien Markt gar nicht so präsent ist oder gar nicht zu bekommen ist.
Naja, man kann es abonnieren und das funktioniert auch super. Also wir haben, ja? Ich klopf auf Holz, seit Tag 1 pro Jahr leicht steigende Abozahlen.
Wow.
Bis heute, also es geht jedes Jahr ein Stückchen weiter rauf. Wir haben uns bewusst gegen den Kioskverkauf entschieden. Wir hatten es mal ganz kurz gemacht, aber es ist im Endeffekt eine Papierverschwendung. Man verkauft dann zwar mehr, aber es gibt natürlich trotzdem Rückläufer und man druckt dann mehr, als nachher wirklich verkauft werden. Und wir wissen ja alle, Papier ist teuer und ist ja auch ein Rohstoff. Also haben wir gesagt, okay, wir produzieren genau so viele, wie wir wirklich brauchen und setzen halt wirklich auf Abo und vertrauen einfach darauf, dass diese innere Szene sich so gut kennt, dass die Leute, die sich jetzt für dieses Fine Dining, für Weinbars, für die Gastronomie interessieren, früher oder später drüber stolpern und es dann, wenn es ihnen gefällt, auch abonnieren. Das ist im Prinzip die Idee. Und das Magazin zu machen, geht darauf zurück, Wein ist die Leidenschaft Nummer eins bei mir, Gastronomie die Leidenschaft Nummer zwei. Und das ist das Magazin, wo ich beides zusammenbringen kann. Und ich habe ja früher Weinwirtschaft gemacht, das ist ein Business-Magazin. Da geht es um Weinhandel, um Zahlen und das ist ein extrem wichtiger Bestandteil, aber es ist nicht ganz meine Weinwelt. Mir geht es um die handwerklichen Weine, die Herkunft ausdrücken und die erfolgreich zu machen, also zu helfen, sie erfolgreich zu machen. Das ist ja nur ein kleiner Beitrag, den wir leisten können. Und meiner Meinung nach geht es nur über die Sommeliers. Das sind die einzigen Mittler im Markt, die in der Lage sind, diese handwerklichen, nicht so leicht verständlichen, manchmal etwas sperrigen, alles andere als charmanten, nämlich nicht mainstreamigen Weine zu vermitteln. Da brauchst du auch manchmal das Essen dazu, um den Leuten zu zeigen, pass auf, probier mal den Wein so, wird der vielleicht hier und da ein bisschen zu anspruchsvoll sein oder dich irgendwas stören, Gerbstoff beispielsweise. Und dann probierst du zum Essen und du wirst sehen, das passt perfekt.
Mehr als Händler? Also sind Sommeliers mehr meinungsprägend oder marktbegleitend innovativer als Händler? Also den kleinen Händler an der Ecke, nicht die großen, die ja nochmal andere Ansätze haben?
Ja, ich denke, es ist eine Symbiose. Die wirklich sehr, sehr guten Weinhändler arbeiten ja oft auch mit Sommeliers zusammen, in meinen Augen. Also weil sie eben ein Weinhändler, der jetzt einen Winzer aus Italien oder aus Frankreich importiert, der sehr handwerkliche, sehr handschriftliche Weine produziert. Diese Weine dann auf dem Markt zu vertreiben, ohne die Hilfe der Gastronomie, wird immer in einem kleinen Rahmen bleiben. Das heißt, selbst wenn es ein engagierter Händler ist, nehmen wir mal ein Beispiel, wie du es auch gemacht hast, du hattest natürlich auch Gastronomie dabei, aber du hast auch Wein verkauft, du wirst das regional abdecken können. Du wirst eine Menge verkaufen können, die als regionaler Händler top ist, aber du wirst den Winzer nicht jetzt bundesweit vertreten können. Das geht nur, indem du auch dann die Gastronomie mit an Bord nimmst und den Wein auch in die Gastronomie verkaufst. Und die Gastronomie meine ich in dem Fall natürlich die Sommelier-Gastronomie. Es gibt ja auch die Gastronomie, die 20 Positionen auf der Weinkarte hat, möglichst unverfängliche Weine, die von möglichst vielen Menschen bestellt werden. Das ist ja nicht die Weinwelt, über die wir jetzt reden.
Hast du eine Vorstellung vom guten Sommelier, noch nicht mal perfekten Sommelier? Und ich würde jetzt dieses, kann zuhören, kann reden, kann sich austauschen, kommunizieren, kann den Gast sehen, also das rein psychologische, würde ich vielleicht mal ausblenden. Also welche Grundanforderungen hast du an einen Sommelier, wenn du den eventuell einladen würdest zum Summit oder wenn du über den eine Story machen würdest? Das wäre vielleicht ein bisschen unverfänglicher.
Du hast natürlich schon jetzt einen ganz, ganz wichtigen Bereich ausgeklammert. Ja, ja. Also das ist, sind die in Anführungszeichen Soft Skills, die aber natürlich fast entscheidend sind. Aber ein Top-Sommelier bietet für mich eine sehr abwechslungsreiche Weinkarte an, die nicht nur zum Beispiel natural ist, aber auch nicht nur klassisch. Also ich bin der Meinung, es sollte da schon ein breites Spektrum auf der Weinkarte abgebildet werden. Er sollte sich oder sie sollte sich auch bemühen, Dinge zu finden, aufzustöbern, die nicht jeder kennt, die aber förderungswürdig sind. Und das Ganze dann natürlich auch dem Gast, da sind wir wieder bei den Soft Skills, gut vermitteln. Und dann haben wir natürlich noch einen ganz wichtigen Bereich, das ist dieses Food- und Wine-Pairing. Also dieses Gefühl für die Kombination von Speisen, Aromen, Texturen mit bestimmten Weinen. Das ist natürlich was, was man tatsächlich nicht lernen kann, sondern das hast du oder hast du nicht. Das kannst du verbessern, aber du kannst es nicht lernen, wenn du es nicht in dir hast.
Ist es nicht chemisch basiert? Also, dass man sagt, okay, ich habe jetzt die Elemente, sei es Säure, sei es Süße, sei es Salzigkeit, sei es was auch immer, und habe das im Gegenstück beim Wein und könnte das rein aus der Theorie irgendwie abgleichen, dass es irgendwie eine Symbiose ergibt und ineinander gleitet?
Ein Stück weit ja. Ja. Das wäre so der Satzkasten, das Grundgerüst. Aber wenn du es dann wirklich in den Top-Bereich bringen willst, dann geht es schon drüber hinaus. Also für die letzte Titelgeschichte, Ausgabe 1, die jetzt nächste Woche, sprich Anfang März, erscheint, haben wir die Pairing-Geschichte gemacht mit Marco Franzosin und Magdalena Rambischler im Sonora. Und Marco servierte zu einem Hummer aus Saint-Malo mit einer Vadovin-Soße und so ein bisschen so einer würzigen XO-Soße nochmal on top. Ein Trousseau von Arno Roberts aus Kalifornien. Extrem überraschend. Mhm. Erstens mal, die Rebsorte vermutet man überhaupt nicht, ja, in Kalifornien. Ich wusste persönlich zum Beispiel gar nicht, dass es überhaupt einen Winzer in Kalifornien gibt, der Trousseau anbaut.
Ja.
Und dann noch ein Rotwein mit 12 Volumenprozent, leicht gekühlt, serviert zu diesem Hummer. Das war ein Traum. Ich glaube nicht, dass man auf dieses Pairing kommt, wenn man nur über diese Kombinationen salzig, süß, bitter, Umami nachdenkt. Also das ist dann schon was Intuitives. Und es war aber in Kombination mit diesem Hummer so perfekt, weil es war ein Rotwein, aber ein sehr leichter, frischer Rotwein, der in dem Moment einfach dem Hummer die Bühne gelassen hat, aber trotzdem intensiv genug war, diese würzigen Komponenten abzupuffern und gleichermaßen den Gaumen frisch gemacht hat für den nächsten Gang. Und wenn man da jetzt zum Beispiel mit einem sehr, bei dem Gericht, wenn ich es so lese, würde ich an einen sehr üppigen Weißwein denken, so Rhone-Style-Weiß. Der macht natürlich den Gaumen müde. Mhm. Und das war schon der 5. Gang im Menü. Dann hat man natürlich einen gegenteiligen Effekt. Und Marco bringt einen ganz leichten, frischen Rotwein, der aber trotzdem aufgrund des Klimas dort so geschmeidig war, dass er nicht zu kantig war, was ja auch nicht funktioniert hätte, weil der Hummer hat eine Süße, die Soße hat eine gewisse Süße. Also das war so ein Tanz auf der Rasierklinge und das war perfekt.
Glaubst du, das kann jeder Gast greifen oder braucht man da so diese Freakigkeit, diese Erfahrung, diese manchmal auch Weinverliebtheit, wie du sie zum Beispiel hast, und da kann es Marco machen?
Ich glaube, dass das eine Kombination war, um bei dem Beispiel zu bleiben, die jeder versteht, weil das war kein freakiger Wein. Der Wein war leicht, der war zart, er hatte eine moderate Säure, aber er hatte trotzdem eine gute Frische, weil er auch schön gekühlt serviert wurde. Also das war keine herausfordernde Pairing-Konstellation, wie man es zum Beispiel manchmal macht, wenn man sehr gerbstoffreiche Weißweine serviert. Da gehe ich mit dir, da braucht man natürlich ein gewisses Weinverständnis. In dem Moment, wo Bitternis ins Spiel kommt beispielsweise, ist ja ein Aroma, das wir uns alle abtrainiert haben, leider. Dafür haben wir uns alle Süße antrainiert. Ging leider in die falsche Richtung in meinen Augen. Da wird's natürlich anspruchsvoll. Da brauchst du ein gewisses Training, auch von deinem Gaumen her. Aber das war so eine Wohlfühlkombi.
Vermisst du manchmal Klassiker im Restaurant? Also wenn ich in die Oper gehe und ich gucke mir Nussknacker an, dann bin ich halt jemand, der dieses klassische Bühnenbild sehen möchte und diese üppigen Kostüme, und ich möchte niemanden nackt über die Bühne tanzen sehen, wenn ich da irgendwie kurz in weihnachtlicher Stimmung bin. Und so geht's mir manchmal im Restaurant auch. Wenn ich ins Restaurant gehe und ich habe von mir aus ein Weinmenü, ich möchte auch teilweise Klassiker trinken und nicht nur von einem schrägen Wein in den nächsten gejagt werden. Aber und das vermisse ich manchmal.
Die guten Sommelier und Sommeliers machen ja genau das. Also bleibe ich nochmal bei diesem gleichen Beispiel. Zum ersten Gang, das war im Prinzip ein Gericht mit Foie Gras, gab es eine 2002er Saumagenauslese R von Köhler Ruprecht.
Herrlich.
Also viel klassischer kannst du an die Sache nicht rangehen. Anderes Beispiel, letztes Jahr in der Ausgabe 2 mit dem Lukas Gerges, der sagt, er baut in jedes Menü einen Wein von Terlan ein, weil es ist in Südtirol, in Bruneck. Terlan ist ein Big Player, international aufgestellt, macht keine freakigen Weine, sondern extrem klassische, im positiven Sinne klassische Weine. Und er baut in jedes Menü einen Wein ein. Umgekehrt stellt er aber dann auch nachher zwei Pinots aus Südtirol auf den Tisch, von denen ich in meinem Leben noch nie was gehört habe. Mhm. Also das macht das Spiel aus. Ich bin der Meinung, nur Klassiker, 5 Stück in der Reihe, ist vielleicht auch zu langweilig. Ich will aber auch nicht aus dem Restaurant rausgehen, selbst ich, und sagen, ja, jetzt habe ich nur Weine getrunken, von denen ich in meinem Leben noch nichts gehört habe.
Also, halt auch nicht mehr
merken, das ist eine Dramaturgie, die man da aufbauen muss, und die das beherrschen, dieses Spiel, auch jung und alt, also junge Jahrgänge, alte Jahrgänge, das macht's einfach aus.
Nimmst du immer Weinmenü, wenn du in ein Restaurant gehst, oder gibt's bei dir auch Situationen, wo du sagst, ich brauche die Ruhe, ich brauche eine Flasche, ich möchte die Flasche entdecken und möchte mich auf den Wein einlassen und nicht immer nur von einem Wein zum nächsten springen?
Das ist ja eine schwierige Situation für mich, weil wenn ich in ein Restaurant gehe, wo mich die Sommeliere oder der Sommelier kennt,
ja.
dann gebe ich ihnen eigentlich immer gern die Chance zu zeigen, was sie machen. Hm. Wenn ich jetzt irgendwo in meinem Urlaub essen gehe, auf einer Skihütte oder im Sommerurlaub irgendwo bin, und dann bestelle ich mir die Weine von der Karte, wie ich einfach Lust darauf habe in der Regel. Also das ist dann ganz, kommt auf die Situation an. Aber ich fahre persönlich meistens gut damit, die Sommeliere oder den Sommelier ihren Job machen zu lassen. Natürlich habe ich auch das Glück, dass ich vielleicht hier und da auch mal einen anderen Wein serviert kriege, als er in der normalen Begleitung drin wäre. Will ich ja nicht verhehlen. Also,
und den du wahrscheinlich dann auch selber als Überraschung dann empfindest in dem Augenblick.
Genau.
Also daher, weil dich natürlich auch mit deiner Erfahrung der eine oder andere auch gerne begeistern möchte oder faszinieren möchte oder, ja.
Und ich sehe es auch für mich immer als Weiterbildung an. Hm. Man bestellt ja ansonsten von der Karte Dinge, die man gern trinkt. Das ist ja auch voll okay. Hm. Aber das sind ja auch dann Dinge, die man kennt in der Regel. Und wenn man so eine Weinbegleitung wählt, wenn man weiß, dass die oder der dort an der Arbeit ist, ihr Handwerk versteht, dann ist man da gut aufgehoben. Also ich lasse mich da gern drauf ein.
Ich finde es immer schwer, wenn man entweder einen Kollegen im Restaurant hat oder selber als Kollege im Restaurant ist, dass die Flasche halt hingehalten wird und mehr oder weniger gesagt wird, du weißt ja, was es ist, eingeschenkt und so diese eigentliche Inszenierung dann dabei fehlt. Oder ist es bei dir anders, dass dann doch schon die Geschichte kommt? Und vielleicht als zweite Frage, wie viel Geschichte möchtest du hören? Was findest du beim Sommelier angemessen, dass da an Beiwerk, an Wortbeiwerk kommt?
Also ich nehme gerne die ganze Show. Mhm. Also ja, jeder soll zeigen, was er kann. Und das ist ja auch ein Teil des Restauranterlebnisses, der Service am Gast. Das macht, denke ich, am Ende genauso viel aus für einen gelungenen Abend, wie das, was aus der Küche geschickt wird. Beides muss halt passen. Also das beste Essen mit einem bescheidenen Service und nicht guten Weinen ergibt keinen schönen Abend. Und umgekehrt natürlich auch nicht. Die schönsten Weine können über ein schlechtes Essen auch nicht hinwegtrösten. Also beides muss halt Hand in Hand gehen.
Wie lange darf so eine Moderation sein für einen Wein? Also ist das so ein, zwei Sätze? Darf das gerne etwas aus... Ist natürlich immer punktuell und auf den Gast und auf die Situation. Wenn ich mit meiner Frau da bin, dann möchte ich da weniger unterhalten werden, als wenn ich da irgendwie alleine bin. Aber grundsätzlich, was wäre so eine angemessene Moderation, wo man sagt, damit kann ich auf den Wein einstimmen, den Wein probieren lassen?
Es kommt ja immer drauf an, wie groß ist das Restaurant und wie voll ist es. Also wenn das jetzt ein Mittwochabend ist, wo drei Tische besetzt sind, und dann kann das ja gerne ein Plausch sein. Dann kriegt die Sommeliere oder der Sommelier seinen Job auch noch gemacht. Aber wenn es natürlich ein Freitagabend ist und die Hütte ist voll bis auf den letzten Platz, dann ist es ja nicht professionell, da 3 Minuten zu stehen und über den Wein zu reden. Dann muss es natürlich ein bisschen zackiger gehen. Also ich glaube, das kann man nicht pauschal beantworten. Und manche Weine muss man auch ein bisschen ausführlicher erklären. Ich war letztes Wochenende in Berlin und der Michael Stiel im Matthias hat mir einen tschechischen Wein aus Moravia im früheren Mähren serviert, eine wirklich wilde Cuvée. Da war von Neuburger bis Riesling und Müller-Thurgau alles mit drin. Und toller Wein. Und das muss er natürlich ein bisschen erklären. Also, ja. Weil da sitze ich da und habe überhaupt keinen Plan.
War es ein Schaumwein oder ein Stillwein? Die haben ja auch schon Schaumweine. Ich hatte mal einen Schaumwein, da war ich sehr, sehr angetan, sehr begeistert.
Ja, ja, wir hatten mal eine Serie vor 2, 3 Jahren, die der Peter Müller damals für uns geschrieben hat.
Ja.
Über die Weinländer Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien. Und da wurde ich schon echt neugierig auf Tschechien als Weinland. Hm. Und mit dem früheren Mähren, was ja mit dem Weinviertel mehr oder weniger verwachsen war bis zum Zweiten Weltkrieg, ist ja da auch viel Weintradition vorhanden. Mhm. Also insofern, es hat halt leider geschlummert für viele Jahre. Und es ist spannend zu sehen, was da so passiert.
Ich glaube, da schwenke ich jetzt kurz mal ab. Ich komme aber nachher zu dem Restaurant-Erlebnis mit dem Sommelier noch mal zurück. Ist es nicht schade, dass so osteuropäische Länder eigentlich kaum eine Präsenz in Deutschland auf deutschen Weinkarten haben? Also sei es Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Polen. Dass dort einiges passiert, aber wir davon überhaupt nichts dazu mitbekommen, beziehungsweise ganz, ganz viele Sommeliers sich einfach nicht trauen, diese Weine zu präsentieren oder eben auch dann manchmal den wirtschaftlichen Mehrwert aufzuwenden, diese Weine zu servieren?
Es ist ganz witzig zu beobachten, weil ja diese Länder zum Beispiel in der Wiener Szene schon extrem präsent sind. Hm. Also ich glaube, kaum ein guter Wiener Sommelier geht da ganz dran vorbei an dem Thema. Die haben alle, zumindest mal Slowenien, Ungarn auf der Karte und ganz viele auch natürlich, weil es total nah ist, die Slowakei. Da ist Tschechien vielleicht noch der größte Exot in dem Reigen. Also da ist es allgegenwärtig und ganz normal. Da ist ein spanischer Weißwein eher der Exot. Mhm. Das ist halt bei uns natürlich ein bisschen anders. Da ist die Vernetzung nach Osten weniger stark ausgeprägt. Aber ich bin mir relativ sicher, dass das gerade in Berlin schon ein bisschen im Kommen ist. Hat auch Michael im Gespräch bestätigt, dass gerade, das war ja Prenzlauer Berg, boomendes Viertel von Berlin, dass da auch diese osteuropäischen Weine inzwischen stärker präsent sind.
Hm. Liegt sowas an Zombies oder an Händlern, wenn die Weine
auch wieder bei
Restaurants sind?
Ist ein Zusammenspiel. Also besagten Wein hat er, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, hat er zu mir gesagt, dass er diesen Wein von einem Händler um die Ecke bezieht. Also
wenn es ja manchmal für Zombies schwer ist, also eine Palette zu beziehen oder eben dann Einzelflaschen mit Logistikkosten dann irgendwie zu belasten und das dann noch zu kalkulieren. Daher ist das ja, wie du sagst, wahrscheinlich ein Handspiel.
Genau, oder Billy ist ja auch so ein Beispiel, Billy Wagner, der immer schon diesen missionarischen Eifer hatte, Dinge aus dem Umland nicht nur zu finden und aufzustöbern, sondern wenn er gemerkt hat, das ist auch noch nicht vorhanden, es auch selber zu entwickeln. Ja. Mit denen zusammen. Und das ist natürlich dann ein Schritt, der vielleicht für viele Sommeliers zu weit geht. Da muss man eben so gestrickt sein, wie es Billy ist. Aber zumindest mal sich auf die Suche begeben und wenn man was Gutes findet, sich dann auch ein bisschen die Mühe zu machen, es ins Restaurant zu bringen, das kann man schon erwarten. Ich erinnere mich noch gut an den ersten Sommelier Summit. Damals war Peter Müller noch im Lehrbach und der ist extra nach Paris gefahren, um einen Eiswein aus Kanada in Paris abzuholen, weil die erste Lieferung mit der Post zu Bruch ging.
Stimmt, ich erinnere mich, da hat er das Paket noch mitgebracht und hat es auf den Boden geworfen, genau. Vor lauter Wut dann letztlich da.
Ja. Ja, und das ist das, was ich meine. Das ist natürlich so dieses Feuer, was jemanden aus unserer Sommelier-Welt auszeichnet, wenn er.
Braucht man dafür Publikum, weil du jetzt zwei Zombies aus Berlin genannt hast und Berlin ist ja ohnehin anders als viele andere Städte. Oder kann man sowas, wenn man die eigene Euphorien also, damit lebt, überall platzieren? Also auch, keine Ahnung, in München oder in Hamburg oder in Brandenburg?
Also ich glaube schon, dass zum Beispiel eine Marie-Christine Baunach in der Überfahrt am Tegernsee sich schwerer tun würde, solche Weine an ihr Münchner Publikum zu bringen. Mhm. Also ja, das wäre schon eine ziemliche Hypothek. Da tut man sich natürlich in Berlin oder ich glaube auch jetzt bei euch in Dresden oder Leipzig müsste es leichter sein, weil einfach da viel mehr Verständnis ist und viel weniger Skepsis, was auch das Qualitätspotenzial angeht.
Siehst du da eine Zukunft drin? Also glaubst du, dass osteuropäische, ich will das jetzt nicht im Mund legen, nur einfach so als Frage, dass es fing an wie eine Suggestivfrage, dass die in den nächsten Jahren richtig krass im Kommen sind oder kann man das überhaupt gar nicht prognostizieren oder kann man Weintrends gar nicht prognostizieren?
Also man kann sagen auf jeden Fall, dass die Voraussetzungen eher besser werden. Hängt natürlich auch mit der Klimaveränderung zusammen, die es jetzt im wirklich mediterranen Raum immer schwerer macht, gewisse Weinprofile zu erzeugen. Da sind natürlich weiter nördlich und weiter kontinental gelegene Anbaugebiete klar im Vorteil. Jetzt gibt's da noch so ein paar strukturelle Schwierigkeiten natürlich. Einerseits das Rebmaterial, was da gepflanzt wurde, so bis in die 80er, 90er Jahre, war halt nicht auf Qualität ausgerichtet. Das heißt, entweder hast du neu angelegt, weil du gleich gesagt hast, mit diesen Reben kann ich das nicht erreichen, was ich tun will. Dann hast du jetzt noch junge Anlagen. Oder du arbeitest mit den alten Reben. Das ist dann natürlich ein Stück weit irgendwo schon in der Qualität nach oben gedeckelt, weil einfach das nicht das Top-Rebmaterial ist, was damals da gepflanzt wurde. Also da sind noch so ein paar Hürden, aber gerade bei dem Thema Furmint beispielsweise ist eine Rebsorte, die voll im Kommen ist und da sind natürlich solche Anbaugebiete auch gut aufgestellt, weil die Sorte einfach da noch vorhanden war.
irgendwie interessant, wenn man bei einem Wein sagen kann, dass der macht, was er will. Und aus dem Bereich gibt es ja viele Natural-Weine, der dabei noch fast überirdisch schmeckt. Wahrscheinlich ist es wegen der Rebsorte, Chenin Blanc. Eine Rebsorte, die irgendwie alles kann. Die nicht selten als das Arbeitstier der Weinwelt bezeichnet wird, aber die den Winzern nicht selten auch ihre Fehler nicht verzeiht. Und das ist genau in dieser Natural-Weinwelt das große Problem. Und wenn man dann einen Wein hat, wo man das Grundgefühl hat, dass der so verdammt gut ist, dass der das Labor oder die künstliche Kontrolle nicht vermisst, wie der 2023er Chenin Blanc Wild Fermented von Delheim aus Stellenbosch, der einfach so losgärte, so wie die Natur es wollte, keine gezähmten Hefen, kein Hightech-Schnickschnack, der wild ist, der roh ist, der unberechenbar ist und dann doch so viel Geschmack hat. So viel Tiefe, so viel sich selbst, dass selbst die traditionellsten Loire-Trinker ins Grübeln kommen. Und wer glaubt, Südafrika könnte mit den großen Weißweinen dieser Welt nicht mithalten, wird wahrscheinlich noch nicht den Wild Fermented probiert haben. Dieser Chenin Blanc, der aus einem 3,5 Hektar großen Weinberg mit 38 Jahre alten Reben stammt, die auf verwitterten Granitböden wachsen, zeugt von der Kunst des kontrollierten Nichtstuns. Was ja eigentlich diese Weinart ausmacht. Also man möchte ja eigentlich nicht eingreifen, man möchte nicht führen, nicht leiten, man möchte den Wein sich selber entwickeln lassen, was hier richtig gut gelungen ist. Klar, die spontane Gärung der wilden Hefen ist die Grundvoraussetzung. Die Trauben wurden nach der Ernte entrappt, sanft gepresst und der Saft durfte 2 Tage ruhen, um, so banal es klingt, wieder zu sich selber zu finden. Weil so ein Pressvorgang ist richtig Stress. Die Gärung erfolgt, wie bereits erwähnt, ohne Zugabe kommerzieller Hefen, was dem Wein eine sehr komplexe Aromatik und eine ganz eigene Tiefe verleiht. Das hat natürlich immer das Risiko, dass die Weine während der Gärung sehr schwer kontrollierbar sind, führt jedoch auch zu einem sehr authentischen Ausdruck nicht nur des Terroirs, sondern auch der Rebsortenkultur. Es ist wahrscheinlich die Kombination aus granitalten Reben, Chenin Blanc und wahrscheinlich den richtigen natürlichen Hefen, die genau in dem Zeitpunkt die richtige Ansprache hatten. Also, der Chenin Blanc Wild Ferment ist ein wild vergorener Weißwein aus dem Hause Delheim, der seine eigene Geschichte erzählt, das Terroir bestmöglich widerspiegeln soll und durch die wilden Hefen, dem Ausbau in Holzfässern, Betoneiern sowie einem Feinhefekontakt von 9 Monaten dieses faszinierende Aromenbild präsentieren darf. Und das aus dem Hause Delheim. Delheim, eingebettet in die malerischen Hänge des Simonsberges in Stellenbosch, hat eine Geschichte, die bis ins Jahr 1699 zurückreicht, als der Kapgouverneur Simon van der Stiel das Land an den deutschen Soldaten Laurens Kampfer vergab. Der eigentlich neuzeitliche, der heutige bewusste Teil des Weingutes, der moderne Abschnitt, begann 1939, als Hans Hoheisen die Farm erwarb und zusammen mit seiner Frau Delli bewirtschaftete. Der Name Delheim bedeutet Heim von Dell und er somit Delli Hoheisen. Eine schöne Geste. In den 1950er Jahren trat Michael Hans Sperling, genannt Spatz, ein Neffe von Dell, in das Unternehmen ein und entwickelte mit seinem unermüdlichen Engagement und seiner Vision Delheim zu einem der führenden Weingüter Südafrikas. Spatz, wie er von allen genannt wurde, war maßgeblich an der Gründung der Stellenbosch Wine Route beteiligt, die heute als eine der renommiertesten Weinrouten der Welt gilt. Das Bestreben, Qualität und Innovation zu vereinen, legte den Grundstein für Delheims Ruf als Pionier im südafrikanischen Weinbau. Heute wird das Weingut von der Sperling-Familie in 3. Generation geführt. Die Verbindung zwischen Tradition und Moderne und dieser Wein ist ein Zeugnis dafür. Man versucht, alte Traditionen in eine neue Welt, aber mit sehr viel Bewusstsein zu transportieren. Zeigt sich in nachhaltiger Weinproduktion und dem respektvollen Umgang mit dem Terroir. Und so gelingt es, so einen Wein selbst in einem Jahr wie 2023 zu erzeugen. Ein unberechenbares Jahr, nicht nur während der Lese. Anhaltende Regenfälle bis März. Ich meine, der Sommer begann mit optimalen Bedingungen, milden Temperaturen, kühlen Nächten, perfekt für Trauben. Doch trotz der starken Regenfälle entschied man sich auf Delheim bewusst gegen eine überhastete Lese. Der alte Chenin Blanc Weinberg, dessen Wurzeln tief in die Granitböden von Stellenbosch greifen, zeigte seine Widerstandsfähigkeit. Während andere Produzenten ihre Trauben frühzeitig einholten, vertraute das Delheim-Team auf die natürliche Anpassungsfähigkeit der Reben. Und das zahlte sich aus. Denn die moderaten Temperaturen während des Regens bewahrten die Frische, sorgten für die perfekte Balance zwischen Zucker und Säure
Und nachdem die Trauben behutsam geerntet wurden, begann das nächste große Abenteuer, die spontane Vergärung mit wilden Hefen. Und jeder, der damit schon einmal gearbeitet hat oder das ausprobiert hat, weiß, wie unberechenbar das ist. Aber vielleicht vermittelt genau dieser Wein deshalb das Gefühl, nicht gezähmt worden zu sein, sondern seinen eigenen Weg zu finden und einfach frei zu sein. Vielen Dank für dieses geschmackvolle Weinerlebnis dem Hause Dellheim und dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Ist es nicht erstaunlich, also gerade weil du vorhin sagst, dass das eine Rebsorte ist, die vor 5 Jahren kaum irgendeine Präsenz hatte. Jetzt, als ich in Wien das letzte Mal war, gab es überall rauf und runter Fummeln. Und in Deutschland schwappt das jetzt auch so langsam über, dass mit einmal da so ein, ja, fast ein Hype dafür entsteht. In der Fummeln, habe ich das Gefühl, ein Chenin Blanc mehr oder weniger ablöst in seiner Präsenzwahrnehmung, in seiner, und auch ähnliche Charakterzüge hat, beziehungsweise ähnliche Möglichkeiten, sich zu präsentieren. Er kann ja auch alles. Er kann reif, jung, kann süß, kann trocken, kann expressiv, kann geradlinig, frisch und strukturiert. Also daher eine Rebsorte, die ganz, ganz viel Potenzial hat.
Klar, die natürlich kapriziös war, um sie gesund zu ernten, weil sie eben extrem zur Botrytisbildung neigt. Auch da sind wir wieder bei dem Thema Klimaveränderung. Man sieht ja im Burgenland, es gibt immer weniger Jahre mit Botrytis. Ist ein Problem für die Süßweinproduktion. Aber natürlich spielt das dann der Erzeugung trockener Furminz in die Hände, was bis in die 90er Jahre nur in 3 von 10 Jahren möglich war, einen top trockenen Furminz zu erzeugen, weil man einfach viel zu früh Botrytis bekommen hat. Das heißt, Klimaveränderung hat da eben auch mal eine positive Seite. Und Furminz gilt nicht umsonst als so in Anführungszeichen der Riesling des Ostens. Da ist schon was dran, weil er eben diese Frische hat und eine straffe Struktur hat. Umgekehrt aber auf den vulkanischen Böden in Türkei auch so ganz geschmeidige, fast balsamische Weine hervorbringen kann. Also eine Sorte, die auch sehr vielseitig ist.
Gibt es noch unentdeckte Regionen, die eine ganz eigene Zukunft haben? Also ist es vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Schweden, Norwegen, Uckermark, Sylt, was auch immer wieder jetzt irgendwie nehmen wollen, Belgien, die eben mit der Klimaveränderung jetzt vielleicht irgendeine Präsenz bekommen? Ist es England? Ist es vielleicht dann doch irgendwie Indien, Thailand oder was interessiert dich da?
Das auf keinen Fall. Also diese fernen Länder, glaube ich, sind ungeeignet, weil es einfach ein tropisches Klima ist.
Ja.
Aber es ist ja, ich fahre ja oft genug in die Champagne von hier aus. Wenn man über die Grenze fährt und fährt von Lothringen Richtung Mahn, da fährt man ja, man sieht da sehr schön entlang der Autobahn, was für tolle kalkreiche Böden da vorhanden wären. Da gibt's ja keinen Weinbau. Da ist bisher nur Wald. Also wahrscheinlich werden sich die europäischen Weinregionen in 60, 70 Jahren ganz anders darstellen als heute, weil einfach ein paar etablierte Weinregionen auch im Zusammenhang mit den Rebsorten, die da angebaut werden, als weniger erfolgsversprechend erweisen. Und andere werden natürlich gewinnen. Und im Norden Deutschlands gibt es sicher ein paar sehr, sehr spannende Ecken. Man muss halt gucken, passen die Böden, passt das Mikroklima? Und dann hat natürlich der Norden Deutschlands irgendwann auch tolle Perspektiven. Also wenn es in Schweden irgendwann erfolgreich Weinbau gibt, dann gibt es auch in Norddeutschland erfolgreich Weinbau.
Ist das was, was du jetzt losgelöst von der Klimasituation mit Neugierde oder eher mit Wehmut betrachtest? Dass du sagst, oh, es ist ja schade, weil meistens, wenn eins kommt, dann geht ein anderes.
Ja, das macht es sehr spannend. Also unsere Geschichte ist nie auserzählt. Deswegen mache ich mir dann für unser Magazin auch keine Sorgen, weil es ja wirklich immer neue Themen gibt. Du sagst es, wer hat vor 10 Jahren über Furmint gesprochen? Gab es in Österreich keine 2 Hektar mehr? Das ändert sich alles und das gibt immer neue Stories. Und natürlich schaut man sich, wir hatten vor 2 Jahren eine große Verkostung Centre-Loire, also Puy-Fumé und Sancerre. Und waren ziemlich enttäuscht von den Sauvignons, weil einfach in warmen Jahren das zerfließt. Also der feste Kern fehlt, um wirklich ganz groß als Wein dazustehen. Sicher ein Verlierer in der Klimaveränderung. Also Sauvignon Loire auf Weltklasse-Niveau geht heute nur noch in 3 von 10 Jahren. Und dann stand auf dem Nachbartisch, so fast ein bisschen stiefmütterlich, wir hatten 60 Sauvignons da stehen und dann vielleicht 1 Dutzend Pinots. Und diese Pinots haben sich in der Qualität präsentiert, wie ich es im Burgund heute kaum noch finde, weil nämlich da wird es für Pinot zu warm. Also die Zukunft Centre Loire wird vielleicht der Spätburgunder sein und dann wird es ein Weltklasse-Anbaugebiet werden für Pinot Noir. Verändert sich halt immer alles, aber das ist okay so.
Ist es für dich manchmal schwierig, nur 2% der gesamten Weinwelt zu betrachten, die ja mehr oder weniger auf dieses Fine Wine oder dieses handwerkliche Winemaking hinausläuft und die 98 eigentlich Industriemasse entweder außen vor zu lassen, manchmal eben auch vielleicht mit einem nicht so lobenden Auge zu betrachten oder dich da ja einseitig durch die Weinwelt zu bewegen?
Naja, da ich 20 Jahre Weinwirtschaft gemacht habe, habe ich mich ja lang genug mit diesem, mit diesem Gesamtmarkt befasst und kenne den auch dann zumindest mal in den Ländern, die ich betreut habe, ganz gut. Ich glaube, es ist wichtig für uns in unserer Bubble, in der wir jetzt sind, zu wissen, dass es nur 2-3% des Weinmarktes sind, über die wir hier reden, dass da halt noch ganz viel anderes mit dabei ist. Und wenn man, wie ich jetzt hier in der Pfalz lebt und sieht den Alltag mit den Weinfesten und so, da sieht man ganz klar die Weinrealität der Leute, die jetzt sich nicht ernsthaft für Wein interessieren, sondern halt nur gerne am Wochenende auf ein Weinfest gehen und mit ihren Kumpels da shoppen, trinken, ist eine andere. Hm. Das muss man einfach wissen. Und jeder Winzer hat eben die Wahl, wo er sich orientiert. Das ist, ist klar.
Und gelegentlich ist es ja auch übergreifend, dass auch ein Winzer, der anständigen Qualitäten produziert, halt auch im einfachen oder maschinengelesenen Segment Trinkweine produziert und versucht da aber trotzdem eine gewisse Handwerklichkeit im weitesten Sinne oder eine Individualität mit an den Tag zu legen.
Wobei die wirklich erfolgreichen Weingüter sich früher oder später für einen Weg entscheiden. Entweder ich mache ganz clever und smart sehr gute Marken, also gehen wir in die Pfalz, Beispiel Schneider oder Hammel oder solche Leute, die machen das top und erreichen damit ein relativ breites Publikum, machen die Leute glücklich am Wochenende, wenn die ihren Barbecue anschmeißen. Und dann gibt's andere Weingüter, die gehen klar in die handwerkliche Richtung. Und dann ist aber irgendwann auch der Punkt erreicht, wo auch der Gutswein ein gewisses Niveau hat, weil einfach die Leute nicht zwei Seelen in ihrer Brust haben. Hm. Also entweder ist man committet man sich zu dieser handwerklichen Ausbauweise und Arbeitsweise auch im Weinberg, dann hat man aber für alle Weine niedrige Erträge und muss für alle Weine auch entsprechend mehr Geld verlangen. Also jemand, der Gutswein mit Vollernter erntet und die Lagen biodynamisch macht, das ist nicht glaubwürdig für mich. Hm. Das ist wie, es war ja gerade Wein Paris und Bordeaux hat ja echt zu kämpfen als Weinbauregion. Da hat sich eine Gruppe junger Winzer auf einem Boot auf der Seine präsentiert und das sind oft wirklich tolle, junge, engagierte Betriebe aus wenig prestigereichen Teilen von Bordeaux und es macht wirklich Spaß, es ist erfrischend, die Weine zu probieren, aber dann sind da ein paar Leute dabei, die machen einen ganz klassischen Bordeaux und einen in Anführungszeichen naturalen, indem sie ihn ohne Schwefel ausbauen. Hm. Das macht für mich keinen Sinn. Und man merkt an den Weinen an, dass es nicht perfekt ist, weder das eine noch das andere. Also entweder ich gehe in die Richtung oder ich gehe in die Richtung.
Auch nicht, wenn man es experimentell in irgendeiner Form probiert und das dann irgendwie präsentiert, sondern das ist dann irgendwie nur halb Fisch, halb Fleisch.
Hm. Also meine Erfahrung, um bei diesem Beispiel zu bleiben, bei diesem Abend, die guten Weine ohne Schwefel waren die, die insgesamt in die Richtung gingen.
Ist es für dich manchmal eine Gratwanderung, dass du über eine Sache reden, diese präsentieren möchtest und dann aber dein Verantwortungsbewusstsein dich irgendwie lenkt? Also es ist ja manchmal eben auch als Sommelier, dass man, nehmen wir Thema Piwis zum Beispiel, da vielleicht selber begeistert sind, ein, zwei Beispiele haben oder probieren durften. Und dann aber vielleicht drüber nachdenken, soll ich das jetzt wirklich so hochloben? Kann ich das wirklich so prognostizieren? Kann ich die Leute auch damit schon fokussieren, manipulieren, dirigieren oder was auch immer? Oder sollte ich da meine Euphorie vielleicht ein bisschen eingrenzen? Was ihr dann wahrscheinlich als schreibendes Sumpf genauso, wenn ihr es hochschreibt, dann ist es, kann es ganz schnell ein Trend werden.
Da bin ich relativ pragmatisch. Sobald ich den ersten PB probiere, den ich als Weltklasse-Wein empfinde, werde ich den feiern.
Ja.
Solange das nicht der Fall ist, werde ich das mit Interesse beobachten, aber es eben beobachten. Das Thema Piwi wird kommen. Hm. aber noch nicht mit den Rebsorten, die es bis heute gibt.
Auch im Feinweinbereich oder nur
im ich traue den Wissenschaftlern zu, Rebsorten zu entwickeln, die das können. Das sind noch nicht die Rebsorten, die jetzt im Moment angebaut werden. Die wurden entwickelt, ich sag mal, in den 90er, Nullerjahren, die Rebzüchtung, bis das zugelassen ist und so weiter. Das dauert ja ewige Zeiten. Die wurden noch mit einer ganz anderen Idee entwickelt, aromareiche, intensive, stoffige Rebsorten zu züchten. Das ist ja gar nicht das, was wir heute brauchen. Ich brauche keinen super aromatischen Piwi-Wein. Ich rede ja von unserer Bubble. Ich rede jetzt nicht vom einfachen Markt. Sondern man braucht ja eigentlich Weine, die das Terroir transportieren, die sich eher aromatisch ein bisschen zurücknehmen, wenn man jetzt zeitgemäße Weine machen will. Und diese Piwi-Sorten sind noch nicht am Markt, aber die kommen. Ich bin sicher, die sind schon in der Erprobung. Und ich warte darauf. Und wenn ich einen finde, der großartig ist, dann wird er entsprechend auch gefeiert.
Wie tiefsinnig oder fachlich kann man sowas bearbeiten? Also jetzt auch im Zombie-Magazin zum
Beispiel. Das ist das Schöne. Da bei uns kannst du eigentlich so tief gehen, wie du willst. Schön. Also ich traue unserer Sommelier-Bubble zu, dass sie das schon verfolgt und versteht. Also ganz klar, da sind ja auch viele dabei, die regelmäßig bei Weingütern mitarbeiten. Man hat es ja bei der Pandemie sehr schön gesehen, wie viele Sommeliers auf einmal auf irgendwelchen Weingütern Reben geschnitten haben.
Die wollten die gar nicht mehr.
Ja. Also, das war zu viel. Ja, das ist super. Also ja. Das gehört dazu. Aber deswegen ist da schon ein gewisses Know-how vorhanden. Und da, also wir können uns da voll austoben. Also das volle Nerd-Programm.
Wenn du da, um den Bogen zurückzuspannen, im Restaurant bist, was brauchst du an Service? Was ist für dich eine Grundvoraussetzung? Du bist da ja nochmal ganz anders erfahren, weil ihr ja auch Wettbewerbe durchführt und du ja nochmal einen anderen Fokus, einen anderen Blick darauf hast, einfach um die Grundlagen des Handwerks auch weißt.
Also ich erwarte mir jetzt da keinen perfekten Service im Sinne eines Sommelierwettbewerbs, weil das schon eher eine formelle Geschichte ist. Ich erwarte mir einen sympathischen, lockeren, freundschaftlichen Service. Jetzt nicht eine falsche Kumpanei oder so, aber das soll entspannt einfach vonstatten gehen. Kompetent und entspannt. Mhm. Aber ich erwarte mir natürlich ein schönes Glas, also ein schönes Glas im Sinne von ein gutes, funktionelles Glas, das auch eventuell dann möglichst zu dem Wein passt. Und dass die Weine in einer guten Temperatur serviert werden, das sind ja alles Dinge, die sollten selbstverständlich sein.
Was ist eine gute Temperatur? Ist das die Temperatur, die der Sommelier aussucht, oder ist das die Temperatur, die dem allgemeinen Trinkverhalten oder dem Trinkwunsch des Gastes entspricht?
Naja, der Sommelier muss ja eine Idee haben.
Ja.
Wenn er jetzt einen gewissen Wein serviert. Und dieses Beispiel von eben mit dem Trousseau, der wurde natürlich in der Temperatur serviert wie ein weißer Burgunder, also sprich 12 Grad, 13 Grad. Das muss natürlich der Sommelier dann auch so umsetzen. Mhm. Wenn dann jetzt der Gast sagt, ja, aber ich trinke Rotwein gern bei 18 Grad, dann muss er ihm halt erklären, dass dieser Wein gekühlt serviert gehört oder leicht gekühlt serviert gehört. Aus dem und dem Grund, damit er seine Vorzüge zur Geltung bringen kann. Das Umgekehrte bei gewissen Weißweinen, wenn man jetzt strukturreiche Weißweine mit einer feinen Gerbstoffstruktur beispielsweise haben, dann können die natürlich nicht bei 6 Grad serviert werden, weil dann schmeckt der Wein natürlich nach nichts. Also da ist natürlich dann der Sommelier oder die Sommeliere gefordert, am Gast zu erklären, warum das so ist. Und das ist ja dann auch was in auf namebereiter Gast mit nach Hause nimmt. Der denkt dann, vielleicht im ersten Moment sagt er, na, ich hätte ihn aber trotzdem gern warm oder kalt gehabt. Aber wenn er dann zu Hause ist, wird er vielleicht mal drüber nachdenken und vielleicht zu Hause auch mal ein bisschen rumprobieren. Ich bin sicher jemand, der Rotweine gern tendenziell deutlich kühler trinkt, als man sie normalerweise so kriegt.
Findest du es gut, wenn man den Gast mit in die Verantwortung nimmt und das mit ihm abstimmt? Also sprich, wenn man fragt, sollen wir den Wein so oder so, also kalt oder warm servieren, sollen wir ein großes oder kleines Glas nehmen, sollen wir den Wein dekantieren oder nicht oder lüften oder nicht lüften, oder bin ich der Fachmann, entscheide und my way or highway?
Also wenn der Gast einen Wein von der Weinkarte bestellt, dann würde ich ihn auch fragen, wie er ihn haben will. Super, wenn ich einen Wein in der Weinbegleitung habe, dann muss ich ihn so servieren, wie ich das für sinnvoll halte, weil dann das Pairing soll ja funktionieren. Also in dem Moment muss er so serviert werden, wie es der Sommelier sich gedacht hat. Aber wenn ich jetzt als Gast einen Wein von der Karte bestelle, dann kann ich natürlich fragen, ja, wollen Sie den Wein gern dekantiert oder bla bla bla. Gern auch mit einer Empfehlung nach dem Motto, also ich würde das so und so machen, aber wir können, wenn Sie möchten, großes Glas oder Karaffe oder das wäre natürlich perfekt.
Bist du glaseitel? Also dass du sagst, ich habe diesen Grundanspruch an Gläser, mundgeblasen, nicht mundgeblasen, die soll es ein Brand sein, kein Brand, soll es immer das richtige Glas sein oder lässt du dich darauf ein, nimmst du 2, 3 Gläser für einen Wein oder ist dir das zu viel?
Glas ist ein Höllenthema, weil das so entscheidenden Einfluss hat. Also das ist, das kann man gar nicht wichtig genug einschätzen. Ich habe fürs Champagner-Magazin vor ein paar Jahren mal eine Story gemacht, als auf einmal alle möglichen Glashütten neue Champagner-Glas-Serien auf den Markt brachten. Zufälligerweise oder auch nicht, keine Ahnung, brachten fast alle auf einmal neue Champagner-Gläser raus. Dann hatte ich 10 verschiedene Champagner-Gläser vor mir stehen und habe dann, ich probiere ja fürs Champagner-Magazin auch immer alle möglichen neuen Champagner, die erstmals oder mit einem neuen Jahrgang auf den Markt kommen, habe dann angefangen, diese Champagner aus diesen verschiedenen Gläsern zu probieren. Ich wusste irgendwann ziemlich genau, welches Champagnerglas für welchen Champagnertyp funktioniert und auch was mir persönlich, es ist ja auch immer eine persönliche Geschmackssache, dann gefällt oder nicht gefällt. Aber ich wusste nicht mehr, wie ich den Wein bewerten soll, weil okay, der in dem einen Glas top war und im anderen Glas katastrophal oder ist jetzt ein bisschen übertrieben formuliert, sagen wir durchschnittlich. Und habe mich dann wieder besseren Wissens irgendwann entschieden, gesagt, aus vorbei, zum Verkosten nehme ich jetzt diese 2 Gläser und das war's. Mhm. Mit dem Wissen, dass bestimmte Champagner vielleicht mit einem anderen Glas noch besser zur Geltung gekommen wären. Aber dann müsste ich ja bei jedem Wein, den ich vorstelle, dazu schreiben, verkostet aus diesem Glas. Mhm. Das wäre eigentlich die Konsequenz aus dem Ganzen. Wird wahrscheinlich unsere Leser irgendwann ein bisschen nerven und wird uns auch etwas Platz kosten im Magazin. Aber ja, im Endeffekt läuft es darauf hinaus.
Wäre eigentlich fast optimal, aber dann, glaube ich, oftmals auch nicht nachvollziehbar, beziehungsweise für euch ja auch nicht realisierbar. Wie viele Weine probierst du im Jahr ungefähr?
4.000.
4.000?
Ungefähr. Hab mal so überschlagen, ja.
Und wie viel wären für dich pro Tag machbar, wenn du es runterbrichst? Du bist ja schon extrem professionell veranlagt.
Ja, aber ich bin ja auch schon ein bisschen älter inzwischen. Also ich habe, glaube ich, vor 10 Jahren hätte ich mir zugetraut, 150 Weine am Tag richtig seriös zu verkosten.
Ja.
Und heute würde ich sagen, es sind 100, gute 100, die ich noch schaffe.
Was ja auch viel ist.
Ja, mit Training geht es dann schon, aber es wird tendenziell natürlich weniger. Also
wird es weniger, wenn man weniger verarbeiten kann oder wenn man selber akribischer ist oder vielleicht ein wenig mehr Augenmerk auf den Wein legen muss, weil man vielleicht auch eine andere Verantwortung mittlerweile hat? Also weil das dein Wort ein anderes ist als vielleicht vor 10 Jahren, wo du
es den ist, Wein bewertet hast. Es ist beides. Einerseits hat man viel im Hintergrund abspielen, wenn man Wein probiert, weil man vielleicht weiß, was sich der Winzer dabei gedacht haben könnte und hat ein paar vergangene Jahre, die dann ins Gedächtnis kommen und man denkt drüber nach, was man vor ein paar Jahren über einen Wein geschrieben hat und wie er sich dann wirklich entwickelt hat. Man lernt ja da auch immer dazu. Wir verkosten die Weine ja oft jung und dann probiert man sie vielleicht 5 Jahre später wieder und sagt, yes, alles richtig gemacht. Oder man sagt, oh, hätte ich das kommen sehen, hätte ich den Wein anders bewertet. Also, und das spielt sich natürlich auch im Hintergrund ab, wenn ich jetzt einen Wein probiere und sage, wow, das erinnert mich an den und den Jahrgang. Den haben wir damals vielleicht zu schwach bewertet und im Nachhinein stehen die Weine sehr gut da. Oder umgekehrt, Weine, die man gefeiert hat und gemerkt hat, der Jahrgang ist nicht gut gereift. Also das, klar, man denkt mehr nach, das macht's etwas langsamer, aber ich glaube einfach auch, dass die Sensorik schon irgendwann etwas nachlässt. Also
man wird nicht feiner in der Sensorik, sondern man wird abgestumpfter.
Ja, durch die definitiv. Man wird ja auch empfindlicher. Also ich habe immer gelächelt über Menschen, die gesagt haben, Säure. Ich dachte, Säure kann gar nicht zu viel sein. Säure ist großartig. Inzwischen sage ich
ein
auch,
Riesling-Tag.
Okay, man muss da schon mit Bedacht an die Sache rangehen. Also ja, Jahrgang 21, da haben einfach viele Winzer in Deutschland das mit der Säure übertrieben. Nach Jahren mit wenig Säure haben es alle gefeiert und gesagt, yes, endlich kann ich mal wieder aus den Vollen schöpfen und haben halt staubtrockene Rieslinge mit 9 Volumenprozent Säure erzeugt. Das ist beeindruckend, das zu probieren. Aber es ist nicht schön, eine ganze Flasche davon zu trinken.
Oder eben 100 Weine durchzuprobieren. Ja. Also die Schmerzen kann man nicht in Worte kleiden. Blind oder offen? Das ist ja so eine Gretchenfrage mehr oder weniger. Und
ich bin ein ganz klarer Verfechter von offen.
Ja.
Inzwischen. Früher blind. Das ist jetzt vielleicht ein Stück überheblich, mir anzumaßen, neutral zu sein. Natürlich kenne ich viele Winzer seit Jahren, aber ich finde es auch immer spannend zu sehen, hoppla, das hat mir nie geschmeckt und das ist auf einmal gut. Also ich bin dann, glaube ich, jetzt niemand, der sagt, der kann jetzt keine 95 Punkte kriegen, weil der war nie gut. Also das würde ich mir schon zusprechen, dass ich da offen genug bin. Oder umgekehrt, ein Winzer, den ich jahrelang großartig fand, dann bin ich auch in der Lage zu sagen, die Kollektion passt in dem Jahr nicht. Und ja, also insofern, mit dieser Voraussetzung ist offen verkosten besser, weil man einfach zum Beispiel die Lage sieht und dann einfach auch abschätzen kann, ob das zu der Lage jetzt passt, ob das ein Wein drückt ja oft eine gewisse Kalkigkeit zum Beispiel aus oder eben den Schieferboden. Und dann ist es schon gut zu wissen, von welcher Lage der Wein stammt.
Bin ich ganz so bei dir? Also ich liebe Blindverkostung. Ich liebe auch diese Blindverkostung, die du immer gemacht hast beim Summit, die teilweise ganz, ganz überraschend waren. Und wo der vorhin genannte Marco Franzlin für mich einer der größten Weinerkenner war, also der reingerochen hat und den Wein einfach genagelt hat aus dem Nichts heraus, wo ich mir dachte, woher weiß der das? Und Blindverkostung ist für mich einfach immer so ein Self-Proof, es ist immer so ein, wo man sich selber so ein bisschen einnordet und guckt, worauf achtet man wirklich. Es geht auch gar nicht so darum, den Wein wirklich zu nageln, sondern einfach die einzelnen Gegebenheiten des Weines zu greifen. Wenn man einen Wein aber wirklich bewertet, dann würden bei einer Blindverkostung, finde ich, immer nur diese vordergründigen Dinge genau irgendwo gewinnen, weil ich habe 3 Minuten, wenn es hochkommt, 5 Minuten, wenn ich mir ganz viel Zeit nehme, 10 Minuten für einen Wein. Aber wenn ich um die Machart des Hauses weiß oder des Winzers, die Lage, die Rebsorte nochmal ganz anders, dann kann ich weiterführend betrachten, wie der Wein sich vielleicht in einer Stunde entwickelt und kann ihn ganz anders benoten und fairer benoten in dem Sinne.
Ich denke, das wichtige Unterscheidungskriterium ist Wettbewerb. Hm. Das muss blind sein, da führt kein Weg dran vorbei. In dem Moment, wo es sich um einen Wettbewerb handelt, ist es eine Blindverkostung. Oder um eine redaktionelle Geschichte, eine rein redaktionelle, wo ich ja auch drüber schreiben will, wie sich die Winzerhandschrift verändert. Das kann ich ja nicht, wenn ich die Weine blind probiert habe, weil dann kann ich mich nachher nicht mehr erinnern, wenn ich 200 Rieslinge in Wiesbaden probiert habe und erst nachher sehe, von wem war der, kriege ich das nicht mehr zusammensortiert, weil die Weine kommen ja auch nicht en bloc, sondern da kommt ja die eine Lage mit denen, wenn die Lage an der Reihe ist und dann kommt eine andere Lage vielleicht 3 oder 4 vielleicht später vom gleichen Winzer. Ich kann dieses Bild nicht mehr zusammenfügen. Also um dann sinnvolle Dinge zu schreiben, nach dem Motto, also es ist aufgefallen, dass das Weingut XY jetzt eine feinere Handschrift hat oder ein bisschen mehr mit Gerbstoff arbeitet oder offensichtlich mit Säureabbau beispielsweise agiert oder Holzfässer einsetzt, was es vorher nicht getan hat. Das kann ich ja nur, wenn ich es auch offen verkoste. Ich beispielsweise liebe es privat, immer blind zu verkosten. Bei uns zu Hause ist abends immer die Frage, wer geht in den Keller? Du oder ich, also meine Frau oder ich. Und der andere verkostet selbstverständlich den Wein blind. Oder auch wenn wir Gäste haben, die kommen ja meistens irgendwie aus der Winzer- oder Sommelierwelt, ist es eigentlich auch immer blind, weil man dann auch viel dabei lernt. Aber das ist ja auch kein Bewerten. Das ist dann für mich ein Lernen. Also dann verkoste ich total gern blind. Aber wenn ich drüber schreiben soll, ist es wichtig, mit allen Informationen ausgestattet zu sein.
Er hat Barbaresco groß gemacht. Er hat den italienischen Weinbau revolutioniert. Und seit einigen Jahren zeigt er der gesamten Welt, dass die Maremma der neue Hotspot für Spitzenweine ist. Ich glaube, jeder von euch weiß, um wen es geht. Mit seinem Promise 2022 füllte er keinen gewöhnlichen Toskana-Wein. Er füllte ein Statement in die Flasche. Kraftvoll, elegant
und so verdammt gut, dass nahezu jeder Weinfreak ausrastet. Und wer dachte, dass Super Tuscans schon durchgespielt sind, hat diesen Wein noch nicht probiert. Um das Haus Gaia zu verstehen, hilft die Geschichte. Denn die des Weinguts Gaia beginnt bereits im Jahr 1859, als Giovanni Gaia im Barbaresco den Grundstein, das Fundament für dieses Weingut legte. Mit nur 2 Hektar Rebfläche begann er, Weine zu produzieren, die in der eigenen Taverne ausgeschenkt wurden. Diese bescheidenen Anfänge waren der Startschuss für einen der bedeutendsten Weindynastien Italiens. In der zweiten Generation setzten Angelo Gaia, der Großvater des heutigen Eigentümers, und seine Ehefrau Clotilda Reh wichtige Impulse für die Qualitätsphilosophie des Hauses. Vor allem letztere drang darauf, die Firmenpolitik so auszurichten, dass eine hohe Qualität und ein hohes Preisniveau erreicht werden, um die gewünschte Kundschaft an das Haus zu binden und das Prestige des Produkts zu festigen. Der Enkel des Firmengründers, Giovanni Gaia, setzte diese Tradition fort und erweiterte das Weingut durch den Zukauf erstklassiger Lagen im Barbaresco-Gebiet. Sein Sohn, Angelo Gaia, trat 1961 in die Fußstapfen seiner Vorfahren und führte das Weingut mit einer Vision in die Moderne. Er wollte die Qualität der piemontesischen Weine auf ein neues Niveau heben und sie international etablieren. Angelo Gaia führte zahlreiche Innovationen ein, die den italienischen Weinbau in der Gänze revolutionierten. Er experimentierte mit internationalen Rebsorten, führte den Ausbau in Barriques ein und legte Wert auf niedrige Erträge zur Steigerung der Traubenqualität. Seine Entscheidung, insbesondere die Pflanzung von Cabernet Sauvignon in traditionellen Nebbiolo-Lagen, wurde zunächst kontrovers diskutiert bis verabscheut, erwiesen sich jedoch als wegweisend für die Modernisierung des italienischen Weinbaus. In den 1990er Jahren wagte Angelo Gaia den Schritt über die Grenzen des Piemonts hinaus und erwarb Weingüter der Toskana, darunter das Weingut Camarcanda in der Maremma. Hier setzte er seine Philosophie vor, Tradition und Innovation zu verbinden und schuf Weine, die die Einzigartigkeit des toskanischen Terroirs widerspiegeln. Als er 2010 die Leitung der Weingüter an seine Töchter Gaia und Rossana übergibt, hat er nahezu alle Ehrungen der Weinwelt erhalten, die es so gibt. Der Promise 2022 ist eine meisterhafte Cuvée aus Merlot, Syrah und Sangiovese. Jede dieser Rebsorten bringt ihre eigene Charakteristika in den Wein ein. Der Merlot verleiht dem Wein Fülle, Weichheit und Aromen, die an reife und rote Früchte erinnern. Der Syrah bringt Würze, Tiefe und Noten von dunklen Beeren sowie eine robuste Struktur. Der Sangiovese als traditionelle toskanische Rebsorte fügt frische Lebendigkeit und die zarte Kirschnote hinzu. Der Promis 2022 unterscheidet sich von anderen toskanischen Weinen durch mehrere Faktoren. Zum einen das Terroir der Maremma. Die Nähe zum Tyrrhenischen Meer und die mineralreichen Böden verleihen dem Wein eine besondere Frische und Tiefe. Die Kombination aus präziser Weinbereitung, zum Beispiel dem Vergären in Edelstahltanks, der separate Ausbau der einzelnen Rebsorten, der 12-monatige Barrique-Ausbau und die moderne Interpretation im Gegensatz zu klassischen Super Tuscans, die oft auf Cabernet Sauvignon basieren, die oft monströs, imposant, ausladend sind und nicht selten einseitig orientiert Finesse vermissen lassen, schafft es dieser Wein, eine ganz eigene Identität darzustellen. Eine Identität, die trotz allem sinnbildlich für die Toskana und für die Rebsorten Sangiovese, Syrah und Merlot stehen. Der Schritt in die Maremma, der Schritt in die Toskana war definitiv ein großes Wagnis. Ist nicht das Klima, sind nicht die Böden so gänzlich anders als im vertrauten und gewohnten Piemont. Doch es zahlte sich aus. Und letztlich wird die Aussage eines berühmten Journalisten bestätigt, Angelo Gaia spielt nicht, er herrscht. Während andere noch über Traditionen reden, schreibt er längst Geschichte. Barbaresco? Revolutioniert. Super Tuscan? Neu definiert. Und jetzt gehört die Maremma ihm. Und der Promis 2022 ist der Wein, der das der gesamten Welt beweist. Wer diesen Tropfen probiert, versteht sofort, das ist nicht einfach ein Wein, das ist Gaia. Vielen lieben Dank dafür und ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Segnitz.
Wiesbaden ist ja eines der ganz großen Events letztlich im Jahr und in Deutschland für den deutschen Wein. du oder ihr habt ein weiteres ins Leben gerufen, Finest 100, das ist jetzt, glaube ich, seit 7 oder 8 Jahren gibt, also eigentlich schon die Prestige-Weinmesse in Deutschland schlechthin, beziehungsweise natürlich auch euer Champagner-Event in München, was es, glaube ich, jetzt seit 3 oder 4 Jahren gibt. Hattest du jemals ein Vorbild für all diese innovativen Gedanken, die du eigentlich in der deutschen Weinszene etabliert hast und eigentlich für diese Fine-Wine-World?
Das ist durch die Erfahrung, die man über die Jahre sammelt, eigentlich entstanden. Also das Finest 100, wie der Name schon sagt, versuchen wir ja dann 100 der besten weltweit Weingüter zusammenzubringen, ist eigentlich aus den Sommeliers heraus entstanden. Wir haben den Sommelier Summit ja immer am Tag davor und ich habe beobachtet, nach ein paar Jahren haben die Sommeliers ja immer die gleichen Weingüter in der Pfalz besucht, naheliegenderweise und vielleicht noch im angrenzenden Rheinhessen. Und irgendwann fing es dann an, dass alle irgendwie Touren gestrickt haben. Die einen sind auf dem Hinweg über die Mosel gefahren, die anderen auf dem Rückweg über Baden und so weiter. Manche sind noch ins Burgund gefahren. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn das jetzt so anfängt, dann lass uns doch einfach die Winzer herbringen. Dann müssen jetzt nicht alle in alle Welt fahren, sondern lass uns am Tag nach dem Sommelier Summit ein Event machen, wo wir einfach es nutzen, dass die besten Sommeliers aus dem deutschsprachigen Raum, also aus Deutschland, der Schweiz, Österreich, hier sind. Und die Winzer stellen ihre Weine vor und wir machen einfach so einen Networking-Tag auf höchstem Niveau, dass man sich einfach austauschen kann. Deswegen auch die limitierte Besucheranzahl von maximal 400. Und so ist Finest 100 entstanden. Und die Champagner-Geschichte in München ist dann wiederum aus Finest 100 hervorgegangen, weil es doch irgendwann immer mehr Champagnerbetriebe wurden. Wir waren dann irgendwann bei 12 oder 13 von 100. Und das war dann auch zu viel, weil es dann dazu geführt hat, dass alle Leute 3 Stunden lang erstmal Champagner probiert haben, bevor sie sich um die restliche Weinwelt gekümmert haben. Und dann haben wir gesagt, okay, wir trennen das. Wir machen ein Event für Champagner, eben 100% Champagner und sind bewusst auch in den Süden der Republik, weil einfach da auch mit dem angrenzenden Österreich und der Schweiz die Champagner-Konsum-Hochburgen sind. Also nichts gegen Sylt und Berlin, aber und trennen das ein bisschen von Finest 100. Und jetzt machen wir in diesem Jahr einen ganz großen Schritt und versuchen das erste Mal wirklich so High-End Masterclasses anzubieten. Neben den normalen Tischen, wo man eben das normale Sortiment von den Weingütern und Champagnerproduzenten probieren kann, gibt's jetzt eben so kleine Masterclasses, limitiert auf 12 Leute, wo Vertikalen von besonderen, raren Champagnern verkostet werden. Oder wenn ein Winzer wie Jacquesson beispielsweise Einzellagen anbietet, dann könnte man auch eine horizontale machen von verschiedenen Einzellagen. Dinge, die man so nebeneinander einfach selten probieren kann. Das ist jetzt so die nächste Entwicklungsstufe.
Du bist mit den Aufgaben dort reingewachsen. Also Champagner bist du ja mehr oder weniger der Experte in Deutschland. Also neben dir, dass du der Sommelier-Experte bist, auch der Champagner-Experte durch Champagner-Magazin seinerzeit, was du ja viele, viele Jahre begleitet hast. Und oder war das ein Wunsch, dass du gesagt hast, ich möchte gerne? Oder wie bist du zu dem geworden,
was du eigentlich bist? Es wäre ein Wunsch gewesen, war aber Zufall.
Ja.
Also ich war Mountainbiken mit Kumpels Ende der 90er Jahre in der Champagne, einfach weil mich das Gebiet interessiert hat und ich noch nie da war.
Warst du da schon in der Branche oder warst du noch BWL-Student?
Da war ich noch Student.
Okay.
Und es war ein Jahr, bevor ich bei Meininger anfing.
Ja.
Und kaum war ich bei Meininger, kam die Idee, ein Champagner-Magazin zu kreieren. Damals initiiert vom Champagnerverband, weil in Deutschland damals 20 Millionen Flaschen Champagner verkauft wurden, heute 13. Aber zu einem Durchschnittspreis von, ich glaube, 17 Mark, also heute 8,50 Euro.
Wie war die Gesamtproduktion damals? Heute sind es ja, glaube ich, bei 370 Millionen.
Nein, die Gesamtproduktion sind so im Schnitt 300 Millionen Flaschen heute. Und damals waren es vielleicht 280.
Mhm.
Also nicht viel weniger, weil die Fläche ist ja fast gleich geblieben. Nur sind die Ernten heute etwas stabiler als früher. Also insofern ist der Schnitt leicht gestiegen.
Mhm.
Jedenfalls war das Image einfach nicht gut genug und Champagner war zu billig. Und dann hieß es, wir brauchen ein Magazin, um den Leuten diese Sonderstellung des Champagners bekannt zu machen. Und dann habe ich natürlich angefangen als mit meinem Halbwissen, mit den einfachsten Dingen. Also habe erst mal erklärt, dass es hauptsächlich 3 Rebsorten gibt, Chardonnay, Meunier, Pinot Noir und eben Winzer und Häuser und Genossenschaften und eben die großen Anbaugebiete, Vallée de la Marne, Montagne de Reims, Côte des Blancs. Und so ging das dann Step by Step. Dann begann der Rosé-Boom in der Champagne, dann haben wir darüber geschrieben. Dann fing das mit den Winzer-Champagnern stärker an, dann haben wir das mal beleuchtet und so weiter. Also das Magazin ist mit den Jahren natürlich dann professioneller geworden. Und heute ist es nach wie vor ein Highlight im Jahresverlauf. Also macht auch immer Spaß. Und es gibt immer neue, es ist unfassbar, wie viele neue Champagner in Top-Qualität jedes Jahr neu auf den Markt kommen. Wir haben da irgendwann mal angefangen, ich glaube vor 6 oder 7 Jahren, so eine Rubrik neu auf dem Markt, wo wir geguckt haben, okay, welcher Importeur hat was neu im Sortiment? Dann waren das am Ende 10 neue Erzeuger bei 3 bis 4 einschlägigen Champagner-Importeuren. Heute sind es, glaube ich, 30 bis 40 neue Erzeuger, die pro Jahr auf den deutschen Markt kommen, die natürlich alle nur kleine Mengen produzieren, sodass die Importmengen auch oft nur 60 bis vielleicht 240 Flaschen sind von diesem Erzeuger. Das heißt, es taucht in den offiziellen Statistiken gar nicht mehr auf, weil das unter der Schwelle ist, die vom Zoll erfasst wird. Aber das pusht natürlich die Vielfalt auf dem Markt enorm. Nur ist es im Moment noch so ein Insta-Phänomen, dass die Leute noch auf der Trophäenjagd sind. Also es ist, ich beobachte es so, es werden neue Labels gepusht von eben ja Meinungsführern oder Influencern, wenn man es so nennen will. Und dann gibt es eine große Champagner-Fangemeinde, die auf der Jagd ist, diese Lücken in der Kollektion zu füllen. Die Kollektion wird damit gefüllt, dass man ein Foto von der Flasche gemacht hat und sie einmal getrunken hat. Diese Menschen bleiben aber dann nicht bei einem Champagner, der ihnen geschmeckt hat. Die suchen nicht danach, wow, das ist genau mein Profil, Haken, und ich kaufe mir jetzt 12 Flaschen. Nein, man sucht dann gleich das nächste Label, das noch fehlt auf der Liste. Und bin gespannt, ob das irgendwann umschlägt und dann auch ein Winzer ernsthaft mal dauerhaft profitiert, nämlich indem es Stammkunden gibt, die dann vielleicht jedes Jahr 12 Flaschen kaufen von diesem Champagner.
Wäre meine Frage, ob sowas kontraproduktiv oder förderlich ist, also förderlich für die Vielfalt, für die Wahrnehmung, für die Außenwahrnehmung, oder kontraproduktiv, wenn man halt mehr oder weniger nur einen Staffellauf absolviert, aber niemals diese ganze Strecke läuft.
Das ist genau der Punkt. Also ich glaube, für die Gastronomie ist es im Moment förderlich, weil die Weinkarten durch Champagnerauswahl explodiert ist. Ja.
Wow, das
ist
ja
faszinierend. Also auch für mich, du guckst auf die Champagnerauswahl in vielen Restaurants und denkst so, okay, den und die und den habe ich alle noch nicht getrunken. Das kratzt dann schon ein bisschen an der Ehre. aber ist auch ein Ansporn, sich nicht zurückzulehnen. Also einfach neugierig bleiben. In dem Moment, wo es einem zu mühsam wird und man denkt so, oh no, schon wieder ein neues Gesicht. Ich glaube, dann sollten wir aufhören damit.
Geht der Trend da vielleicht, also nicht, Piwis sind ja erlaubt, aber nicht in Richtung Piwi, sondern vielleicht auch wieder in Richtung der 4 vergessenen Rebsorten, die jetzt vielleicht doch wieder eine andere Präsenz bekommen aufgrund der Straffheit, der Säurelastigkeit, ja doch dann vergessen wurden, oder jetzt nicht unbedingt Pinot Gris, Pinot Blanc, die ja dann doch schon auch da eher kontraproduktiv werden, oder wohin geht der Trend? Geht der in Richtung vielleicht Terroir, was ja, finde ich, nachdem so ab 90 bis 2005, 2010 das oder ab 80 dass das Winemaking ja eigentlich perfektioniert wurde und wo es eigentlich nicht mehr weiterging, diese Individualität mehr in Richtung Lagentypizität oder eben auch, dass verschiedene Regionen einzeln herausgearbeitet werden, nicht nur diese 3 großen Benchmark-Player gehen, oder was kann man bei der Champagne erwarten, betrachten, was magst du daran?
Also Chardonnay, Pinot Noir, Meunier werden die 3 Hauptrebsorten bleiben, natürlich in der Champagne. Und da hat man ja auch, es gibt ja dieses Versuchsweingut Plume Coq in Chouilly, wo der Champagnerverband auch noch ganz viele Klone zum Beispiel von Pinot Noir anpflanzt, die bisher gar nicht zugelassen sind. Also die in den 70er Jahren irgendwann mal ausgeschlossen wurden, weil man gesagt hat, das bringt zu wenig Alkohol und zu viel Säure. Aber die Rebsorten wurden konserviert. Die stehen immer in so Blöcken von 6 Rebsorten, also 6 Stöcke in 2 Reihen, also 3, 3, und werden da eben immer weiter gepflegt. Und die können natürlich eines Tages zugelassen werden, wenn man merkt, mit den jetzigen Pinot Noir-Stöcken kommt man nicht mehr weiter, weil es zum Beispiel zu früh reif wird. Also da hat die Champagne sehr, sehr, sehr gut vorgesorgt. Jetzt kommt ja eine neue Rebsorte, ist zugelassen, Chardonnay Rose. Also eine quasi Mutation vom weißen Chardonnay. der halt so ein bisschen rote Traubenhaut hat und vielleicht da auch ein bisschen mehr Schutz bietet in gewissen Jahren. Wird man beobachten. Die Grundweine, die ich da probieren durfte, mal haben sehr gut geschmeckt. Und die anderen angesprochenen Rebsorten sind ja Weißburgunder, Grauburgunder, also Pinot Vray und Fromentot. Und die anderen zwei wären dann Arbane und Petit Millier. Diese vier zusammen bilden einen Block von aktuell weniger als 1% nach wie vor. Obwohl die immer präsenter auf dem Markt sind, weil viele Winzer eben in kleinen Mengen Cuvées davon produzieren. Weißburgunder kommt sicher am stärksten, weil er so eine Art Frostschutz ist. Also er wird oft in Parzellen am Ende der Zeilen unten am Hangfuß gepflanzt, um einfach in Spätfrostjahren, wo der Chardonnay Schaden nehmen würde, einen Weißburgunder zu haben, der einen anderen Austrieb hat und damit eben einen gewissen Schutz bietet, dass man nie eine ganze Parzelle verliert. Kein Winzer in der Champagne würde aber sagen, dass der Weißburgunder bessere Ergebnisse bringt als der Chardonnay. Mhm. Also es ist eher so eine Risikomischung. Grauburgunder spielen im Moment erstaunlich viele mit rum. Mellet und Arbane können spannend werden, weil sie einfach Säure in die Cuvée mit reinbringen können, was in manchen Jahren ein Vorteil ist. Also sind nach wie vor heikel im Anbau beide, aber kommt immer öfter vor, auch so gemischter Satz. So nach dem Mischung, ist ja so ein Konzept der Resistenz des Weinbergs, also Widerstandsfähigkeit, indem man eine größere Mischung an einerseits Genetik, andererseits Rebsorten hat, dass es dann nicht so krankheitsanfällig ist. Also das Thema gemischter Satz in der Champagne ist sicher sehr spannend. Also ja, da bewegt sich auch vieles.
Was ist ein angemessener Preis für einen handwerklich erzeugten Champagner? Im Endverbraucherbereich. Also wenn ich da die ganzen Prestigekram oder wir haben da irgendwas, was auch die Berücksichtigung der kleinen Produzenten, die natürlich den gleichen Kostenaufwand in der Produktion haben wie jemand, der das Zehnfache produziert. Aber so im Schnitt, was sollte man für einen Champagner ausgeben, damit man ein ethisches Bewusstsein dafür hat?
Das Problem ist, dass handwerklich gemachte Champagner unter 40 Euro heute eigentlich nirgends zu kriegen sind. Also immer wenn ich in der Champagne bin, um irgendwas zu recherchieren, bitten mich normalerweise gute Freunde, bring mir doch was mit, wenn du was entdeckst. Das war bis vor 10 Jahren überhaupt kein Problem. Da habe ich gesagt, klar, ich kenne deinen Geschmack. Wenn ich einen Winzer treffe, der was im Programm hat, was dir schmeckt, kaufe ich das. Das kann ich in der Form heute gar nicht mehr machen, weil ich immer abfragen muss, was ist das Budget? Das war früher kein Thema. Da war dieser Mittelbau, lag so um die 40 Euro. Der Einstieg war bei 30 oder knapp drunter. Die Top-Sachen waren eben dann drüber. Aber diesen Mittelbau konnte man dann so in dieser Preisklasse bis zu knapp 40 Euro oder knapp drüber kaufen. Dieser Mittelbau bei dem Weingut kostet heute 60. Und der Einstieg 40. Und dann muss der Einstieg natürlich schon richtig gut sein, damit 40 Euro gerechtfertigt sind, weil das ist natürlich echt ein stolzer Preis. Da muss die Champagne schon auch natürlich ein Stück weit aufpassen. Andererseits ist die weltweite Nachfrage für diese 34.000 Hektar, die es gibt, so groß, dass sich das nach wie vor ausgeht. Und es eröffnet eben dann die Chancen in dieser Preisklasse um die 20, 25 Euro für gut gemachte Winzersekte. So what? Tut der Champagner nicht weh und fördert die Vielfalt.
Aber ist es eine Entwicklung wie teilweise in der Gastronomie, dass man sagt, der Mittelbau bricht perspektivisch komplett weg, dass es halt eine sehr einfache Produktion auf der einen Seite geben wird und auf der anderen Seite der Prestige oder individuelle Rahmen? Oder
wird es den Mittelbau immer geben? In der Champagne funktioniert das nicht, weil die Traubenpreise so hoch sind. Dadurch, dass der Traubenpreis über 7 Euro, teilweise ja Wahnsinn. Über 8 Euro liegt, gibt es diese einfache Produktion nicht, weil das Produkt, selbst wenn man es einfachst produziert, dann 25 Euro kostet oder mindestens 20. Und die Leute, die ein ganz einfach gestricktes Produkt kaufen wollen, wollen keine 20 Euro ausgeben. Also der Markt funktioniert in der Champagne so nicht. Champagne geht nur über Exzellenz, ganz klar. Also zumindest mal über gutes handwerkliches Niveau bis Exzellenz.
Gibt es für dich Grenzen nach oben oder unten beim Wein? Also gar nicht beim Champagner, sondern beim Wein im Allgemeinen, wo du sagst, darunter würde ich nicht unterstützen, würde ich nicht anfassen, beziehungsweise darüber ist es für mich nichts, was ich unterstützen würde, weil es eine reine, was auch immer ist?
Also ich glaube nicht, dass man Wein unter 8 Euro produzieren kann, bei dem niemand drauf zahlt. Und wenn es nicht der Traubenproduzent und nicht die Kellerei ist, die drauf zahlt, dann zahlt die Ressource Natur drauf, indem nämlich Raubbau am Boden betrieben wird, mit großem maschinellen Einsatz, mit dauerhaften Düngereinsatz. Das sind dann Kosten, die im ersten Moment niemandem auffallen, aber die sind vorhanden und die zahlt irgendwann natürlich, die zahlen wir alle. Also Stichwort Verbrauch von Humus, dass Böden einfach nach 60, 70 Jahren zunächst mehr zu gebrauchen sind. Mhm. Insofern, wenn man Wein trinken will, man sollte sich so an dieser 10-Euro-Schwelle orientieren, denke ich, knapp drunter. Da gibt's dann schon gut gemachte Produkte, 8 Euro, 9 Euro, 10 Euro. Handwerklich wird es sicher dann ab 10 Euro erst. Und nach oben hin, es ist natürlich eine Budgetfrage. Also jeder muss ja wissen, was er verdient und was ihm das wert ist. Das ist das Gleiche bei Lebensmitteln. Also ich verteufel niemanden, der sich ein extrem teures Lebensmittel kauft. Wenn ihm das Lebensmittel das wert ist, so what? Aber jeder muss ja in seinem Budget wissen, was ihm eben dieses Segment Essen und Trinken wert ist. Das ist bei mir sicher ein sehr hoher Anteil meines Einkommens. Da wird mancher den Kopf schütteln. Generell neigen wir Deutschen ja nicht dazu, zu viel Geld für Essen und Trinken auszugeben.
Aber du lässt auch leben oder sagst, es ist halt einfach Marktsituation oder was auch immer, wenn es einen 4-5-stelligen Bereich für eine Flasche Wein dann irgendwo ergibt oder sagst du.
Das ist natürlich komplett absurd.
Ja.
Braucht man nicht drüber nachzudenken.
Aber du ignorierst es nicht, wenn du darüber schreibst oder so, das ist halt einfach. So wie es teure Auto gibt, teure Uhren gibt, teure Gemälde gibt, gibt es halt auch teuren Wein, weil es verschiedene Gegebenheiten
gibt. So wie ich mir eine Kellybag für 7.000 Euro kaufen kann, wo ich denke, okay, es ist eine Handtasche. Das kann ich natürlich auch mit einer ganz teuren Flasche aus Burgund machen. Dass das sinnfrei ist, brauchen wir jetzt hier nicht zu diskutieren. Umgekehrt entdecke ich schon immer, ich habe ja das wirklich große Glück, Weine probieren zu dürfen, jetzt in einem dreistelligen Preisbereich, die ich mir jetzt persönlich ja so auch nicht leisten würde und muss aber dann oft anerkennen, dass die schon qualitativ dann auch besser sind. Also es braucht man niemand zu erzählen, ein Top-Wein im Lagenbereich im Burgund oder ein Top-Bordeaux-Cuvée oder ein Top-Brunello von einer spannenden Einzellage, der eben dann im dreistelligen Bereich ist, wäre nicht besser als ein anderer, einfacher. Es ist besser. Es ist nur die Frage, ob man diesen Mehrpreis zahlen kann und zahlen will.
Auch ob man in der Lage ist, dieses Bessere zu schmecken.
Genau.
Ist auch das herunterzubrechen und das natürlich auch einzuordnen. Ja. Und die Individualität, die vielleicht der Winzer hat, das auch wiederzuerkennen oder eben als besonders irgendwie darzustellen.
Aber im Endeffekt ist es natürlich Markt und ich gönne den Winzern ihre Preise, die sie erzielen. Sie müssen halt auch mit den Konsequenzen leben. Also die Rieslinge zum Beispiel haben vielleicht ein bisschen das jetzt überreizt, die letzten Jahre, die kontinuierlichen Preissteigerungen. Und im Moment merken das ja die Weingüter. Also ich glaube, jetzt wird auch eine preisstabile Phase eintreten, wo sich das Ganze wieder konsolidiert. Also das ist ja immer, da funktioniert Nachfrage und Angebot in diesem Bereich schon.
Ist es aber nicht im Augenblick weltweit so? Also auch im Piemont, in Bordeaux, in Spanien, dass es eigentlich eine Regulierung des Preismarktes gibt. Also ich würde es gar nicht auf den Riesling runterbrechen, der ja dafür, dass einer der Weltweine ist, immer noch relativ günstig ist.
Naja, war nur ein Beispiel.
Ja.
Aber man hat es halt vielleicht schon ein bisschen unterschätzt. So ein Weltwein ist es dann offensichtlich nicht. Also es hat halt nicht die weltweite Nachfrage wie jetzt ein Meursault oder ein Chassagne Montrachet, an denen man sich ja dann immer orientiert hat, so nach dem Motto, wenn die so viel Geld verlangen können und unsere Qualität ist gleich gut, dann können wir so viel verlangen. Die Qualität ist gleich gut, aber es ist halt nicht die gleiche weltweite Nachfrage da.
Und einige Weingüter können das durchaus?
Einige ja, aber nicht die breite Masse, ja. Mein Steckenpferd ist ja nach wie vor der Blaufränkisch und der ist extrem preiswert nach wie vor. Also ich kann mir die weltbesten Blaufränkisch für 60 bis 70 Euro kaufen. Das kann ich bei keiner anderen Rebsorte der Welt. Auf dem Niveau.
Ja, hatte ich auch für völlig unterschätzt.
Und umgekehrt natürlich, wenn die Winzer sagen, ja, das ist dann zu wenig, weil sie sich international vergleichen, muss ich natürlich umgekehrt sagen, nee, es ist nicht zu wenig. 60 bis 70 Euro ist ein toller Preis, der sehr wohl auskömmlich ist. Also man muss ja nicht immer alles dreistellig irgendwie einpeilen.
Und warum wird Blaufränkisch in der Breite noch nicht so wahrgenommen? Weil rein marketingtechnisch ist Österreich ja wahnsinnig fortschrittlich bis großartig oder einzigartig in der Welt. Die Weine geben das her und jeder Weinexperte, Sommelier, der sie probiert, auch im Vergleich probiert, hat ein Einsehen dabei. Aber in der Breite, auch in der Publikumsbreite, kommen sie nicht so an. Ist es, weil die einfachen Weine für die Masse fehlen beim Blaufränkisch?
Ich habe in der aktuellen Ausgabe die Überschrift gewählt, zu gut für diese Welt.
Ja, sehr gut.
Das stimmt. Ich glaube, das trifft es ein Stück weit. Ja. Also es hat einfach ein anspruchsvolles, ein guter Blaufränkisch ist anspruchsvoll. Und man muss schon ein bisschen fortgeschrittener Weintrinker sein, um das zu lieben. Es ist nichts, was jemanden mitnimmt, der jetzt so deine ersten Schritte im Rotweintrinken macht. Es hat Gerbstoff, es hat Frische, also eine gute, markante Säure. Es hat eine ausgeprägte Würze, es ist nicht überfruchtig, es ist nicht geschmeidig, aber es hat halt eine unglaubliche Tiefe, Finesse, Langlebigkeit, einfach Faszination pur. Aber es ist sehr anspruchsvoll. Und dann muss man ja nur mal gucken, wie viel verkauft sich denn von anderen anspruchsvollen Weinen in der Welt. Auch von Barolo verkaufen sich jetzt nicht hunderte Millionen Flaschen. Gibt's ja nicht. Also ist ja auch limitiert von der Menge. Diese Kategorie von Weinen hat natürlich nur ein sehr eingeschränktes Absatzfeld.
Blaufränkisch eher jung oder reif?
Beides. Aber was ist jung, reif?
Also das ist jetzt prognostiziert, weil natürlich auch die Geschichte des Blaufränkischen in dieser neuzeitlichen Art und Weise ist ja vielleicht 20 Jahre alt.
Genau. Also es ist ja bei allen Weinen so, Chardonnay, jung oder reif. Also Chardonnay trinke ich tatsächlich gern relativ jung. Einfach auch, weil es immer noch das große Risiko im Burgund gibt, reift es oder reift es nicht. Ja. Und keiner kann es vorhersehen. Bei Riesling bin ich inzwischen jemand, der jung zwar, Riesling jung ist super sexy. Ist vielleicht das sexieste, was es im Weißweinbereich jung gibt. Es ist aber auch fordernd. Also wenn man zu viel jungen Riesling am Abend getrunken hat, spürt man das. Also Riesling zum Essen speziell lieber gereift. Und beim Blaufränkisch ist es so, natürlich ein blutjunger Rotwein vom Gerbstoff her ist schon fordernd, ist dann im Einsatzbereich beim Essen dann natürlich ein bisschen schwieriger. Wenn das mal 5 bis 10 Jahre alt ist, ist es, glaube ich, in einem wunderbaren Trinkfenster. Dann hat es immer noch keine reife Aromatik, aber es ist alles ein bisschen abgeschliffen und ein bisschen geschmeidiger.
Ich finde, es gibt so Klassiker in der Weinwelt, die muss man irgendwie kennen. Also zumindest, wenn man so ein bisschen tiefer in dem Weinthema drin ist. Ja, als Sommelier sowieso. Und eines davon ist für mich Château de Pesse. Cru Bourgeois aus dem Saint-Estèphe.
Im Médoc, in Bordeaux, in Frankreich, in Europa.
Und wenn ich so eine Behauptung aufstelle, stellt sich natürlich auch mal die Frage, warum? Also warum soll man Château de Pesse kennen? Klar könnte man sagen, weil es eines der ältesten Weingüter im Saint-Estèphe ist. Gegründet 1452. Vielleicht aber auch, weil es in den Ursprüngen sehr eng mit der extrem renommierten Pontac-Familie verbunden war, zu der auch Aubryon gehörte, die Weinberge im ursprünglichen Sinne angelegt hat und die Grundausrichtung des Weingutes maßgeblich mit beeinflusst hat. Und natürlich wechselten in fast 6 Jahrhunderten die Besitzer. Während der Französischen Revolution wurde es sogar als Staatseigentum verkauft und durchlief verschiedene Hände. Aber die eigentliche Ruhe hat dieses Weingut vor 30 Jahren im Jahre 1995 gefunden, als die Champagnerfamilie von Louis Röderer das Weingut erworben hat. Ja, die Übernahme war ein Wendepunkt in der Geschichte des Weingutes. Denn unter der Leitung von Jean-Claude Rousseau, dem damaligen Geschäftsführer von Louis Röderer, wurden erhebliche Investitionen getätigt, die durchaus nötig waren, um die Weinberge und Kelleranlagen zu modernisieren. Diese Symbiose, ja, man hört es oft, Tradition und Innovation, aber aus Tradition und Innovation hat Château de Pesse zu einem der leuchtenden Beispiele für die Verbindung von historischem Erbe, wie gesagt 600 Jahre, und modernster Weinbereitung gemacht. Natürlich beruft man sich auch beim Jahrgang 2020, den ich hiermit ganz besonders vorstellen möchte,
auf die traditionellen Gegebenheiten den hohen Anteil an Cabernet Sauvignon. 51% Cabernet Sauvignon. Sie geben dem Wein Struktur, Tiefe und ein bemerkenswertes Lagerpotenzial, was wir einfach vom Sancerre erwarten. Das Besondere beim Château de Perse ist, und das macht es und wahrscheinlich auch die Weine so außergewöhnlich, ein sehr hoher Merlot-Anteil. 43% Merlot finden wir in der 2020er Cuvée. Sie geben dem Wein Fülle, Weichheit, die fruchtige Aromatik und noch ein wenig Platz für 4% Cabernet Franc, die man durchaus, die Frage ist immer, kann man 4% wirklich schmecken? Kann man diese 4% wirklich greifen? Aber es ist manchmal wie die Würze, wie das Salz in der Suppe. Ohne genau das wäre es charakterlos. Und diese 4% bringen unglaublich viel Tiefe in den Wein und geben ihnen eine zusätzliche aromatische Komplexität und ja, das kann man schmecken. Und für alle unter uns, die gerade mitgezählt, mitgerechnet haben, da fehlen noch 2% und die werden mit Petit Verdot aufgefüllt. Und der Petit Verdot hat die nicht unwichtige Aufgabe, das Tanningerüst, die Tanninstruktur, die Tannintiefe des Cabernet Sauvignon zu stützen, zu strukturieren, zu fundamentieren und dem Wein damit zu seiner legendären Reife zu verhelfen. Kurz noch die Fakten zu dem Wein. Die Gärung erfolgt in temperaturkontrollierten Holzbottichen, einfach um die Aromen, Tanninen bestmöglich zu extrahieren. Und anschließend 12 Monate in französischer Eiche und hierbei natürlich vornehmlich Barriques. Wobei, und das ist eigentlich erst seit 10, 12 Jahren neu, nur 35% der Fässer überhaupt neu sind. Der Rest ist zweit, ganz selten Drittbelegung. Und damit erreicht man eine Balance zwischen den Holznoten, den Fruchtaromen und den Tanninkulturen in dem Wein. Und das merkt man, wenn dieser 2020er Château de Perse, ich meine, das sind erst 4 Jahre, aber der ist schon so präsent, so herrlich präsent, so aromenvoll, wenn der sich im Glas präsentiert. Zum einen diese Farbe. Tief, rubinrot. Man möchte sich eigentlich schon visuell verlieben in dem Wein. Das Bouquet, Johannisbeere. Natürlich Johannisbeere, 50% Cabernet Sauvignon. Aber auch die Kirsche durch den Merlot ergänzt das Ganze. Leichte Veilchenaromen. Und im Untergrund dieses typische Zedernholz und der Graphitton, an dem viele Sancerre erkennen. Das Spannende, finde ich, ist der Gaumen. Viele Jahre waren viele Weine aus dem Bordeaux einfach zu glatt gebügelt. Sancerre eher selten, Château de Perse nahezu gar nicht. Und das spüren wir. Man kann hier mit Tanninen arbeiten. Man hat geschliffene, aber feste Tannine. Man hat eine lebendige Säure und eine herrliche Länge. Der Abgang ist ein beeindruckendes Geschmacksmonument und lässt auf die Reife hoffen und sich darauf freuen. Denn natürlich werden die Tannine seidig, aber man wird merken, dass der Wein auch noch in 10, 20, 30 Jahren Struktur hat. Ja, wie erwähnt, man kann Sancerre nicht nur am Gaumen fühlen, man kann es auch riechen und schmecken. Die nördlichste der 4 renommierten Kommunalappellationen im Médoc. Im 19. Jahrhundert als eine derer etabliert. Liegt es im Médoc, wie erwähnt, dem nördlichen Teil des linken Ufers der Gironde, etwa 60 Kilometer nordwestlich von Bordeaux. Immerhin 1230 Hektar Weinberge. Gab es dort natürlich schon in der Römerzeit Weinbau, aber holländische Ingenieure waren im 17. Jahrhundert für die Entwässerung des Médocs verantwortlich und sorgten dafür, dass die sumpfigen Böden trockengelegt wurden und qualitativ hochwertige, sehr eigenständige Anbauflächen entstanden. Ja, und so entstanden auch die legendären Sancerre Mountains. Ich würde nicht direkt von Steillagen reden, aber auf einer Anhöhe von 25 Meter über dem Meeresspiegel liegen. Kleines Augenzwinkern, aber genau diese ermöglichen eine außergewöhnlich gute Drainage, was dort in Meeresnähe gar nicht unwichtig ist. Füße im Wasser mag keiner von uns. Zumindest dauerhaft. Der Boden im Sancerre ist sehr speziell. Der Boden bei Château de Perse ist sehr speziell. Hoher Lehmanteil, gut für die Wasserspeicherung, gerade in trockenen Jahren, in Kombination mit den typisch für Sancerre bekannten kieshaltigen Böden, lässt die Weine kraftvoll und maskulin werden, also eigentlich perfekte Weine für Liebhaber. Im Vergleich zum benachbarten Pauillac haben die Weine mehr Charakter, weniger Volumen, mehr Struktur und das gerade in jungen Jahren. Es sind Weine, die ihresgleichen suchen. Und mitverantwortlich dafür ist ohne Frage Château de Perse. Vielen lieben Dank dafür. Und noch ein ganz großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger. Kannst du noch Wein trinken, ohne dabei nachzudenken? Oder zu analysieren? Nee,
nee. Oder? Dafür, ich liebe Wein,
ja.
Aber ich weiß auch, dass zu viel Wein trinken jetzt nicht gesund ist. Und ich trinke nur Wein, wenn er mich fasziniert, wenn er mich anregt, wenn ich ihn wirklich großartig finde. Mhm. Ich würde nie einfach so Wein trinken, ohne nachzudenken.
Also Thema Alltagswein wäre für dich auch absolutes No-Go,
dass du sagst, ich liebe es, abends eine Flasche Wein aufzumachen mit meiner Frau. Aber die muss uns faszinieren. Also wenn wir den Wein aufmachen, probieren und sagen, eh nett, dann heißt eh nett, er wird auf die Seite gestellt und am nächsten Tag verkocht. Mhm. Ich trinke es wirklich nur, auch dann mit gutem Gewissen, wenn er mich fasziniert.
Magst du den Wein eher als Wein, als solches selber oder immer eine Speise dazu? Also wie findest du, kommt ein Wein auch in Höchstform zum Tragen, wenn er das Fundament der Speise hat oder die Herausforderung oder wenn er sich selber ganz alleine darstellen und brillieren kann?
Also wir probieren ihn immer vorm Essen und genießen ihn zum Essen. Und wenn das Essen endet, endet bei mir auch das Trinken.
Das ist ja interessant. Ja, ich finde das Nachsinn manchmal interessant, wenn man sich dann auf den Wein einlässt und dann so richtig
manchmal, mit
dem Wein.
Manchmal hat man noch ein Glas
Rest
sozusagen. Also es ist noch was im Glas, wenn das Essen beendet ist. Das trinken wir natürlich dann aus, aber ich würde dann nie noch mal eine Flasche Wein aufmachen.
Ja.
Außer man sitzt jetzt abends mit 5, 6 Leuten zusammen und dann ist es klar, dann probiert man auch noch was. Dann ist es eine andere Konstellation, dann ist es so ein Diskutieren über Wein und so eine Verkostungssituation im Privaten eben.
Ist das Kombinieren mit Wein lediglich Speisen vorbehalten oder kann man zum Beispiel Wein auch mit Musik, mit Farben, mit Uhren, mit Handtaschen oder was auch immer kombinieren? Also gerade Musik finde ich ja teilweise sehr fordernd, sehr spannend, sehr interessant. Findest du sowas oder ist das dann
Ich finde Wein extrem wetterabhängig. Also ich kombiniere Wein mit Stimmungen. Stimmungen abhängig vom Wetter. Also ein strahlender Frühlingstag. Ich glaube, es gibt genau eine Jahreszeit, wo ich Spaß an duftigen Weinen, zum Beispiel einem frischen, knackigen Muscatella habe oder jugendlichen Sauvignons, die jetzt über die Primäraromatik kommen. Das ist genau an solchen Frühlingstagen, wo wahnsinnig viel Duft in der Luft ist und alles blüht. Oder einer der ersten schönen Sommerabende. Das sind so Momente, wo ich Lust auf so aromatische Weine habe. Umgekehrt, sehr gereifte 30 Jahre alte Weißweine, das würde ich jetzt nie an einem heißen Sommertag trinken. Mhm. Sondern das ist was in der Phase des Rückzugs, wenn vielleicht ein Kaminfeuer an ist oder mal gemütlich zu Hause sitzt. Also ich finde, der Einfluss der Umgebung ist ganz markant.
Richtig gravierend. Was ich total spannend fand, ist, dass der Luftdruck zum Beispiel auch einen wahnsinnigen Einfluss hat. Ist sowas bei euch ein Thema? Hast du dir darüber immer Gedanken gemacht? Ist sowas bei Verkostung, wo die Weine bewertet werden, ein Thema? Oder ist das logistisch überhaupt nicht machbar?
Das ist halt leider nicht machbar. Wir wissen es. Also natürlich gibt es Tage, da haben wir eine große Verkostung und du stehst auf und es regnet nonstop und es ist super Tiefdruck und es ist 80% Luftfeuchtigkeit und du weißt genau, okay, das wird heute kein Spaß.
Es macht was aus, oder?
Ja, natürlich. Das ist total schwierig. Also es dumpft alles ab. Also die Aromen, die Struktur, die Haptik von dem Wein, alles ist halt irgendwie so ein bisschen gedämpft. Umgekehrt, wenn es natürlich so ein super strahlender Tag ist und dann profitieren halt auch die Weine. Insofern, das ist dann manchmal auch ein bisschen Glück und Pech.
Also, muss man sowas mit einrechnen als Verkoster?
Das kannst du nicht.
Nicht machbar, ne?
Machen, ja.
Das ist immer so idealistisch, wenn man sagt, oh, ich schau mal raus und guck mir den Wetterbericht an. Und
man kann natürlich versuchen zu sagen, pass auf, jetzt haben wir hier die besten, bleiben wir beim Beispiel Blaufränkisch auf dem Tisch stehen. Dann müssen die besten Weine eigentlich 95, 96, vielleicht sogar 97 Punkte, wenn der Jahrgang passt, bekommen. An dem kann man sich ja orientieren. Und wenn man merkt, man tut sich schwer, innerlich dahin zu kommen, dann kann man sagen, pass auf, das liegt jetzt an äußeren Faktoren, gibt dir einen Ruck. Aber das ist total schwer.
Hast du einen festen Peilwein?
Nein. Das ist jetzt dann wirklich über die Jahre. Der ist eingebaut inzwischen. Innerlich. Also man hat seine Parameter. Was ich jetzt erwarte von einem Wein. Wir sind ja jetzt sehr, sehr streng mit Punkten. Also ich habe jetzt gerade das Beispiel genannt. 97 Punkte ist schon wirklich, wirklich, wirklich hoch für uns. Also wir haben jetzt ein einziges Mal 100 Punkte für einen trockenen Wein vergeben. Das passiert wirklich sehr, sehr selten.
Küchenstück Bücklein war das,
glaube ich. Ja, genau.
Ja.
Weil da einfach alles zusammengepasst hat.
Ja.
Auch die Botschaft, die der Wein ausgesendet hat, also die Art, wie er gemacht wurde, eben weg von den Extremen, hin zu Balance. Das war so für mich einfach ein Riesling, der das verkörpert, als Rollenmodell für die nächsten 10 Jahre. So, dann kann man das mal machen. Ansonsten ist bei uns echt bei 96, 97 dann irgendwie vielleicht mal ganz extrem 98 Punkte Feierabend. Höher kommt man selten. Außer wenn es dann wirklich mal ein 40, 50 Jahre gereifter Wein ist. Es war jetzt gerade 100 Jahre Clos Saint-Hün Verkostung im Elsass. Und wenn du dann so Weine aus den 70ern probierst, dann weißt du auch, warum du dem 19er, dem aktuellen Jahrgang, 96 Punkte gibst, weil wenn du dann den Wein probierst, der noch 40 Jahre älter ist und auf einmal noch eine Spur zugelegt hat, brauchst du ja auch noch zwei Punkte, die du rauskitzeln kannst. Wenn du beim Jungen schon bei 100 bist, was machst du dann?
Ja. Sollte man Bewertungen nochmal korrigieren nach Jahren? Oder?
Muss man. Hat keine Chance. Man hat überhaupt keine Chance. Ich hatte früher immer ein Problem damit, wenn ich einen Wein bewertet habe, eben beispielsweise Wiesbaden, total jung, und krieg den Wein ein Jahr später auf den Tisch. Erstens mal, für viele Rieslinge ist ein Jahr später keine besonders gute Zeit, um den Wein zu verkosten. Aber selbst abgesehen davon, darf dir dann nicht zu doof sein, dein Urteil zu revidieren. Es ist eine Momentaufnahme. Und keiner von uns ist ein Hellseher und kann wirklich fix vorhersagen, wie entwickelt sich der Wein. Thema Reduktion. Zeitlang waren die Weine sehr stark geprägt von Reduktionen, teilweise bewusst herbeigeführt. Du weißt nicht, was hinterher kommt. Du kannst es erahnen. Mit der Erfahrung, die wir jetzt die letzten 5-6 Jahre gemacht haben, kannst du erahnen, was hinter bestimmten Reduktionen steckt. Aber wissen kannst du es nie. Ja.
Sollen wir zwischendurch ein Schlückchen Champagner probieren?
Ja, du hast eine Flasche mitgebracht, erfreulicherweise.
Möchtest du, soll ich?
Ich mach gern.
Ja, die ist in deinem Koffer geschüttelt worden, daher ich glaube, ich habe die damit nichts.
Du wolltest mich testen, ob ich das für einen Sommelier nachwuchs. Also, ne, immer schön den, man kann es ja jetzt nicht sehen, immer schön den Daumen oben drauf lassen, dass der Korken nicht wegschießen kann. Und dann immer die Flasche und nicht den Korken drehen. Und dann funktioniert das auch mit Schütteln. Ja, du hast die Kollektion 245 von Röderer mitgebracht.
Die du damals ja auch mit innoviert hast beim Summit. Als die, glaube ich, das erste Mal überhaupt auf den Markt kamen und damals den Brut Premier abgelöst haben. Und auch die Erklärung fand ich interessant, dass man da anhand der Nummer ja ersehen kann, wie viel eigentlich Kollektion beziehungsweise Jahrgangskombination abgefüllt wurden.
Ja, erst damit ist jetzt auch eine Sommeliere oder ein Sommelier in der Lage, eben mehrere Tiragen auf einer Karte abzubilden, eben beispielsweise 242, 43, 44, 45. Und das ist natürlich für die Gäste, wenn sie die Möglichkeit haben, das jung oder gereift dann zu trinken, eine ganz tolle Möglichkeit. Das funktioniert ja erst, indem man die unterschiedlichen Tiragen kenntlich macht. Und das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist einfach, dass der Jean-Baptiste de Caillon, der Kellermeister, inzwischen eben so handwerklich arbeitet, dass es gar nicht mehr möglich ist, den Brut Premier jedes Jahr gleich zu machen, weil der Jahrgang viel präsenter ist. Also je ausdrucksvoller man die Grundweine ausbaut, umso schwerer wird es, jedes Jahr das Gleiche zu machen, auch im Basissegment eines Hauses. Und da ist er halt ein Top-Beispiel. Und er weiß das und lässt es bewusst zu, dass eben die Kollektion 245 anders schmeckt als die 244. Und das ist halt schon ein entscheidender Schritt. Und wenn man jetzt dann mitrechnet, weiß man, 245 ist auf Basis Ernte 20.
Genau.
242 war der erste. Das habe ich mir so gemerkt, dass Eselsbrücke, ich wusste, die Nummer 242 ist die erste und die war das schwierigste Jahr ausgerechnet, nämlich 2017, was das schlechteste in der Dekade war. Das war ja dann doch auch ein Statement, ausgerechnet mit diesem Jahr zu starten. Und so kann man ja dann fortlaufend rechnen. Also 2020 und dann ist es eben geprägt vom Charakter von 2020. Und das finde ich großartig auch in dem Bereich.
70% sind 2020 drin enthalten. Diese Transparenz, die dort mittlerweile gepflegt wird, also dass man zum einen mit dem QR-Code das extremst tiefsinnig nachverfolgen kann, also dass man die Rebsortenkombination ersehen kann, dass man die Herkünfte ersehen kann, dass man die Jahrgangskombination ersehen kann, das finde ich schon, also dass die Zeichen der Zeit einfach erkannt wurden und dort genutzt werden, finde ich sehr, sehr außergewöhnlich.
Man hat als Haus in der Champagne auch gar keine andere Wahl. Um in der Gastronomie, in der weinaffinen Gastronomie, in der von Sommelier und Sommelier geprägten Gastronomie mitspielen zu können, muss man diese Informationen liefern. Viele schreiben inzwischen das Datum des Degorgements oder die Dosage mit auf die Weinkarte oder die Tirage. Also sie geben einfach Zusatzinfos. Und wenn du da nicht lieferst, bist du von der Weinkarte unten. Mhm. Also ja, das ist eine extrem positive Entwicklung, weil es wirklich nämlich auch die Qualität vom Champagner mehr zeigt und ihr mehr gerecht wird.
Auch die Individualität der Einzelnen, dann eben auch in der vom Edition beziehungsweise genau. Wann diese degorgiert wurden, etc. Ja. Wenn man sowas auf der Karte mit aufnimmt, finde ich das eben auch sehr sorgfältig, auch dem Produkt gegenüber und dann auch der Wertigkeit, die man mit dem Produkt dann letztlich irgendwo verbindet. Und
ja, also das Thema Champagner macht bisher bis heute in der Entwicklung schon noch sehr, sehr viel Spaß. Also ist sicher eine der Regionen, die von der Klimaveränderung bis heute eher profitiert hat. Mhm. Allerdings merkt man jetzt zum Beispiel Ernte 22, wieder ein warmes Jahr. Das erste Mal stoßen jetzt auch einige Winzer an die Alkoholgrenzen nach oben. Also wo man dann schon auch reagieren muss und gegensteuern muss. Das war in der Champagne bisher nicht der Fall. Man hat die Grundweine, man hat sich gefreut über mehr Reife im Wein. Man hat ja bis vor ein paar Jahren in der Champagne großteils chaptalisiert, um eben auf die Reife zu kommen. Das ist jetzt vorbei. Aber jetzt gibt es natürlich schon warme Jahre, wo das Gegenteil erreicht ist, wo man sagen muss, okay, mehr Reife ist ein Problem.
Wo wäre eine Obergrenze und wie könnte man es regulieren? Also früher
lese ich. Na, die Obergrenze ist ja staatlich definiert, also mehr als 13 ist nicht erlaubt. Dann hat man diese 0,5 Toleranz, die bei jedem Wein vorhanden ist. Mhm. Und dann durch die Flaschengärung, weil die ja ein Stück weit auch unkalkulierbar ist, nochmal 0,3. Mhm. Heißt im Endeffekt, die absolute Obergrenze für Champagner sind 13,8 Volumenprozent. Wenn, und die werden ja alle analysiert, also wenn ein Winzer eine Charge mit 13,9 Volumenprozent zur Kontrolle einreicht, dann kann er die entsorgen, die wir dann nicht mehr auf den Markt bringen dürfen. Also das ist das Limit und da muss sich jeder orientieren.
Und da hat die Champagne extrem einen Finger drauf, ein Auge drauf und ist da...
Ja, da gibt es keine Ausnahmen. Also ja. Da wird streng kontrolliert.
Wann ist in deinem Sinne ein Champagner am besten oder am ehesten oder am schönsten zu genießen nach dem Degagement? Direkt danach, ein Jahr danach, 5 Jahre danach? Also es ist immer schwierig, so zu verallgemeinern, weil es natürlich auch mal...
Also direkt danach ist natürlich nicht gut. Mhm. Was in der Champagne in den letzten Jahren, wenn man jetzt so geguckt hat, wer baut, was gebaut wurde, waren alles Lagermöglichkeiten, um die Champagne nach dem Degagement reifen zu lassen, bevor sie verkauft werden. Das war ja im Prinzip das große Problem, dass viele keinen Platz dafür hatten. Wohin mit den Flaschen nach dem Degagement? Mhm. Das war die größte Investition der letzten Jahre, dass ganz viele investiert haben, um dahin zu kommen, dass sie ihren Champagner erst nach einem Idealfall einem Jahr in Verkauf bringen, nach dem Degagement. Ab dann reift es wie ein Wein und dann ist es Geschmackssache. Mhm. Ich mag das auch sehr jung dann, also wenn es frisch auf den Markt kommt, weil es zeigt dann im Prinzip ja auch ein bisschen, was sich der Winzer oder die Winzerin dabei gedacht hat. Also mehr Handschrift, die dann über die Reife in der Flasche natürlich etwas abnimmt und oft wird dann mit der Reife natürlich auch die Röstaromatik von der Hefeautolyse nochmal verstärkt, die ja schon eben da ist durch die Hefeautolyse, aber die verstärkt sich durch die Flaschenreifung dann eben aus der anderen Richtung nochmal. Dann wird es halt oft schon etwas barocker. Sind wir wieder bei dem Thema Jahreszeit. Mhm. Dann eher Winter, also lange nach dem Degagement gereifte Champagner eher Winter und eher die Sachen, die frisch am Markt sind, eher Sommer.
Ist das jetzt für dich mehr ein Handwerkswein, also wo man den Stil des Hauses Röder rausschmecken kann? Oder ist es ein Ideenwein, wo man versucht, eben die Idee der Kollektion heraus, also rein von der Gustatorik, von der Aromatik, von der, vielleicht auch von der Wertigkeit, von der Ausrichtung?
Ich glaube, er sitzt ziemlich genau in der Mitte. Mhm. Also es ist sicher unter den Marken eher die handwerklichste Machart. Aber wenn man es jetzt dann neben einem Winzer-Champagner verkostet, ist es schon auch wieder anders. Also es ist so ein Stück weit dazwischen. Man merkt die Komplexität schon sehr gut. Also die arbeiten ja jetzt mit allen möglichen Gärgebinden. Große Holzfässer, kleine Holzfässer, Stahltanks. Es gibt Amphoren, es gibt alles Mögliche. Weil er einfach versucht, die verschiedenen Terroirs unterschiedlich dann eben auszudrücken. Und das schmeckt man halt hier. Es ist sicher nicht sehr vordergründig, sondern eher würzig gehalten von der Aromatik her. Diese Hefeautolyse-Noten sind nicht vordergründig. Es ist für mich so ein sehr gut balancierter Champagner, der im Prinzip keine extreme Richtung einsteckt.
Dein Schwerpunkt, also neben Österreich ja auch, dein Schwerpunkt auch neben Riesling, braucht man als sowohl Journalist als auch als Sommi einen Schwerpunkt oder sollte man sich immer breit gefächert und möglichst neutral aufstellen?
Man sollte schon 2-3 Schwerpunkte auf der Weinkarte haben. Mhm. Diese 2-3 Schwerpunkte sollten möglichst ein bisschen abwechslungsreich sein. Also ich sage jetzt mal, wenn ich als, im Moment hat ja jeder Burgund als Schwerpunkt auf seiner Weinkarte. Wenn dann neben Burgund mein 2. Schwerpunkt sonstige Chardonnays und Pinots dieser Welt sind, ist es vielleicht ein bisschen suboptimal. Dann würde ich vielleicht versuchen, was anzubieten, was die geschmackliche Bandbreite der Weinwelt fördert. Aber Schwerpunkte setzen ist natürlich absolut wichtig, weil man, wenn man es alles gleichermaßen verteilen würde, würde die Weinkarte sehr breit und wenig tief werden. Mhm. Das macht ja auch keinen Sinn. Also ich denke schon, dass man nach rechts und links schauen sollte. Ich finde immer ganz gut, sich zu committen. Also man muss jetzt nicht versuchen, die gesamte Weinwelt abzudecken. Was bringt es dann, einen Kalifornier, einen Australier und einen Neuseeländer auf der Karte zu haben? Dann nehme ich halt 3 Kalifornier oder 3 Südafrikaner. Aber einer hier, einer hier, einer hier, einer hier. Nur, dass ich das abhaken kann, weiß ich jetzt nicht, ob das so zielführend ist. Und es ist natürlich auch vollkommen legitim zu sagen, ich ziehe jetzt einen Kreis um den Ort, wo ich bin, gerade wenn ich jetzt ein bisschen regionaler Koch und meine Zutaten, ich sag mal jetzt, ich bin im Alpenraum, beziehe meine Zutaten aus dem Alpenraum und sag dann, ich verkaufe Weine, die rund um die Alpen angebaut werden. Da fange ich dann in Ungarn an, gehe über Norditalien, über Savoyen, Burgund, nach Deutschland und Österreich, dann ist es schon irgendwo glaubwürdig und ist auch eine Botschaft. Also das finde ich schon immer ganz reizvoll.
Ihr bewertet ihr auch Weinkarten? Gab es mal eine Weinkarte, entweder die du bewertet hast oder allgemein, die du auf Reisen kennengelernt hast, die dich unfassbar beeindruckt hat?
Ja, ständig, natürlich. Das ist ja die ewige Suche nach dem fast schon, kann man sagen, goldenen Gral. Also ja. Wir machen ja mit dem VDP das ausgezeichnete Weinkonzept, was wir dann bei uns auf der Website ja auch vorstellen. Also das sind ja dann allerdings die besten Deutschland-Weinkarten. Das ist ja das Konzept dieser ausgezeichneten Weinkonzepte. Aber wir schauen uns die Weinkarte natürlich dann auch an, was hat die insgesamt zu bieten? Also ich jetzt für mich journalistisch. Und wir stellen ja im Magazin auch immer Top-Weinkarten vor. Weinkarte bewerten in Punkten ist natürlich schwierig, ganz klar. Für den Wettbewerb, also für das ausgezeichnete Weinkonzept müssen wir uns dann entscheiden. Das sind eben dann die 4 oder 5, die wir ehren jedes Jahr. Aber da gibt es keine Punktzahl sozusagen, sondern jeder, der da in der Jury ist, überlegt sich, was sind seine Favoriten, dann wird das diskutiert. Und dann ist es wie in der Politik, man versucht einen Konsens zu finden. Weil natürlich die Bewertung einer Weinkarte hängt auch von deinem persönlichen Weingeschmack ein Stück weit ab.
Hast du einen Weinladen, der dich mal maßgeblich beeindruckt hat, wo du sagtest, entweder ein Fachgeschäft oder eine Weinbar, wo du am liebsten einziehen würdest?
Da gibt's auch sehr, sehr viele gute.
Ja.
Also einen da jetzt rauszupicken, ist sicher nicht ganz einfach. Also ich bewundere natürlich schon, wenn jemand wie jetzt Lobenberg, ist jetzt kein Weinladen in dem Sinn, ist ja ein Online-Händler, so unfassbar viele Dinge anbieten kann. Andererseits finde ich natürlich auch Fachhandlungen ganz toll, und eine Fachhandlung kann das ja nicht. Also eine Fachhandlung muss ja einen Schwerpunkt setzen. Also die muss sich einfach auf bestimmte Dinge konzentrieren. Und da finde ich es schon gut, wenn sie sehr in die Tiefe geht und eine Region dann auch mal wirklich in den Fokus rückt.
Aber es gab nicht so den Einladen, wo du
einen einzelnen rauszukriegen.
Ein Tränchen vergossen hast und gesagt hast, es muss ja auch nicht umfangreich sein, sondern manchmal ist ja eben auch dieses kleine, der toskanische Weinladen in der Ecke, wo, obwohl man dort die Weine im Milchkrug abgeholt hat, aber mit so viel Liebe gelebt wurde, dass du dich einfach heimisch gefühlt hast. Also muss nicht sein. Es ist nur manchmal so, wo man.
Da würde ich jetzt wirklich, könnte ich jetzt keinen rauspicken, den ich da über alle anderen setzen würde. Es ist natürlich immer ganz toll, wenn man irgendwo ist. Zum Beispiel war ich letztes Jahr mal in Marsala, um die Masterclass für den Sommelier Summit vorzubereiten. Und da war eine neue Weinbar, so seitlich von der Altstadt an so einer Kirche, die einfach auch, ja, die Insel Sizilien sehr handwerklich abgebildet hat. Mhm. Das hat voll Spaß gemacht, aber das war jetzt für mich in dem Moment vor Ort genau der richtige Platz. Aber es ist für mich jetzt nicht die beste Weinhandlung aller Zeiten, weil es eben nur eher handwerkliche sizilianische Weine gab. Mhm. In dem Moment perfekt, aber wäre jetzt nichts, was ich dann als meine perfekte Weinhandlung herausstellen würde.
Ist wahrscheinlich die gleich unsinnige Frage wie nach dem perfekten Wein oder nach dem Lieblingswein oder sonstigen, dass man das oftmals und gerade bei der Fülle der auch Weinkarten oder Weinläden, die du siehst, eigentlich gar nicht beantworten kann, ohne irgendwie ungerecht zu werden oder eben das Momentum überzubewerten, dann gar nicht mehr objektiv zu sein. In der Form, wie kam das bei dir? Wer hat dich eigentlich vom Wein überzeugt? War das zu Hause, Familie?
Ja, das war ich habe einfach gemerkt, so während des Studiums, dass das ein Thema ist, was mich total fasziniert. Kochen und Wein. Und habe da angefangen, mich zu befassen mit dem Thema und habe dann schon während des Studiums beschlossen, ich würde eigentlich gern, damals natürlich noch eher aus der Marketing-Handelsperspektive, irgendwo im Weinhandel arbeiten. Total blauäugig natürlich, weil ich natürlich überhaupt keinen Überblick hatte, wie bunt und groß die Weinwelt ist. mein Maßstab war damals noch Guy Tachette, Frankreich. Ich bin ja Saarländer gebürtig und da war Frankreich eigentlich in den 90er Jahren noch das einzige Weinland, das real existierende sozusagen. Außer Italien in der Pizzeria. Das war dann so, okay, das ist die andere Welt, das ist Italien, aber es gab nur Frankreich und Italien. Es gab keinen deutschen Wein. Es war nicht existent. Das kam erst Ende der 90er Jahre. Warst du ganz begeistert, dass auf einmal die ersten hochwertigen Pfälzer Rieslinger auftauchten auf Weinkarten im Saarland. Aber ansonsten hatte dafür jeder Saarländer hatte seinen elsässischen Winzer, wo er einmal im Jahr hingefahren ist. Und viele sind auch ins Burgund gefahren regelmäßig. Und also Frankreich war da einfach allgegenwärtig. Im letzten Sommelier Summit hatten wir ja Pique Saint-Loup. Und ich habe dann zu den Sommeliers gesagt, hey, das hatte in Saarbrücken gefühlt jede Kneipe auf der Karte offen. Und das weiße Pendant Pique Poule. Und alle haben sehr ungläubig mit dem Kopf geschüttelt, aber das war damals so. Also das sind so Kategorien, die waren da einfach gängig. Also ich bin mit französischem Wein sozialisiert und dann natürlich, weil die italienische Gastronomie so stark war und ist, Italien so immer interessiert beobachtet, aber natürlich war man da nicht so tief drin.
Gab es mal einen anderen Berufswunsch, seitdem du in der Weinbranche bist? Hast du das gefunden, was dein Herz auch erfüllt? Also nicht nur deine Aufgabe oder eben auch, dass du viel bewegst, viel begleitest?
Naja, ich wäre natürlich gern Profisportler geworden, wenn ich das Zeug dazu gehabt hätte. Dann wäre ich jetzt aber schon seit 20 Jahren nicht mehr aktiv. Oder als Radfahrer 10. Die können ja relativ lange auf hohem Niveau fahren. Insofern ganz gut, dass das nichts geworden ist. Macht mir großen Spaß. Also ich wollte nie Journalist werden. Das war der Zufall im Endeffekt. Ich wollte irgendwas mit Wein machen. Das war ja die erste Perspektive. Ja. Und als ich dann hier beim Verlag war, war es eben die Chance, indem ich journalistisch arbeite, diese Weinwelt eben ganz tief kennenzulernen. Und mit der Erfahrung nach ein paar Jahren war es einfach der größte Wunsch heute ist, einfach dafür zu sorgen, dass gut gemachte, herkunftsgeprägte handwerkliche Weine eine Plattform haben und einen Platz finden im Markt. Eben gerne über die Sommeliers oder über gute Fachhändler. Das ist so die Mission, die ich habe und die macht mir am meisten Spaß. Also ich sehe mich da so als Mittler. Deswegen auch diese Veranstaltungen wie Finest 100 oder die 100% Champagne oder eben unser Sommelier Summit. Einfach der Mittler zu sein, gute Weine zu den Leuten zu bringen, die das dann wiederum zum Endverbraucher bringen können. Das ist eigentlich das Spannende.
Aber so wirklich den Schritt in die andere Welt, sei es, weil du ja so viel siehst, so viel weißt, Richtung Gastronomie oder Winzer, komplett, war nie ein Thema oder ist ein Thema oder mal schauen oder
Man muss ja wissen, was man kann und was man nicht kann. Hm. Und ich bin ja doch eher so ein grimmiger Typ. Also ich wäre nicht der perfekte Gastgeber. Ich könnte mich nicht genug auf alle Gäste einstellen, alle mitnehmen. Da bewundere ich gute Sommeliere oder gute Sommeliers, wie die das machen. Wenn sie es, nicht jeder kann das ja. Es gibt ja da auch ein paar Fälle, die nur mit bestimmten Gästen gut umgehen können. Das sind dann halt die, die das gleiche Problem haben wie ich. Aber wer das kann, das ist natürlich, also ein Gastgeber, der dieses Talent hat, das beneide ich sehr. Und so liebend gern ich koche, so gut weiß ich, wie hart der Job in der Küche ist. Also es ist ja ein Unterschied, für 6 liebe Gäste 3 Gänge zu kochen oder jeden Abend für 30 diese Gerichte zuzubereiten. Mhm. Das wird dann auch kein Spaß mehr, jeden Tag das Gleiche zu machen. Mhm. Selbst wenn ich jetzt alle 2 Monate das Menü wechsle, was ja dann schon sehr schnell wäre, mache ich trotzdem 2 Monate lang jeden Tag genau das Gleiche. Also da geht dann dieses lustvoll Spielerische vom Kochen natürlich verloren.
Welche 1, 2, 3 Personen haben in den letzten 30, 40 Jahren am meisten für die deutsche Weinwelt getan?
Boah, was eine Frage.
Ja, ich weiß, es ist auch ungerecht, weil die Liste lebt natürlich immer von denen, die nicht genannt werden, aber gibt es da jemand, der dich nachhaltig beeindruckt hat, wo du sagtest, wow, das Werk, was dort?
Ich kann jetzt mal aus verschiedenen Bereichen vielleicht wen rauspicken. Also ich bin ja gut befreundet mit der Marie-Helene Krebs-Sommeliere im Schloss Elmau. Die hat schon seit ewigen Zeiten die Lanze für deutschen Wein gebrochen. Hm. Es gibt heute sicher Restaurants, die noch eine größere Auswahl an deutschem Wein bieten und vielleicht noch eine innovativere Auswahl an deutschem Wein. Aber sie macht das seit eben Jahrzehnten. Und bietet auch eine Wahnsinnsjahrgangstiefe an und ist da echt eine irre Botschafterin. Die wäre so eine, die ich da sicher beim deutschen Wein nennen könnte. Bei den Winzern kannst du ja schwer eine oder einen rauspicken, weil da sind in jedem Anbaugebiet hast du deine Lokomotiven, die einfach da Vorreiter sind und die gewisse Stile oder Rebsorten nach vorne bringen. Mhm. Da wäre es jetzt absolut unfair, ein Weingut zu nennen. Das wäre vermessen.
Ja, auch wenn man solche Personen auslobt, wie zum Beispiel Bernhard Breuer, ist es ja meistens dann eine Bewegung von verschiedenen Winzern. Also er wird ja gerne genannt, aber es war ja damals dann, waren ja verschiedene Winzer, die ihn auch begleitet haben, die ihn eben auch bestärkt haben, manchmal in Frage gestellt haben, woher raus dann letztlich auch diese Bewegung also dann irgendwo.
Ihn würde ich, oder dann jetzt eben seine Tochter, die könnte mal da in den namentlich nennen, was Bezug hat zum Rheingau. Aber dann haben wir natürlich genauso Leute auch, Mose Saruwa, also dann haben wir in der Pfalz Lokomotiven, die vieles verändert haben, die stilistisch Meilensteine gesetzt haben. Dann haben wir einen Julian Huber, der Baden auf ein anderes Niveau gehoben hat. Das Gleiche passiert in Württemberg durch Schneidmann und Keller, Schneidmann und Aldinger beispielsweise, die da tüfteln und tun und machen. Da gibt's irre viele Namen zu nennen. Das wäre wirklich schwierig. Gerade hier in der Pfalz ist die Breite sicher am allergrößten.
Auch an der Mosel, die ganzen vielen Kleingeister, die diese so viel bewegt haben und so viel eigentlich durch ihre Beständigkeit dann auch und auch durch ihre Unbiegsamkeit dann irgendwo.
Ja.
Dann ist das nur Wein oder gibt es ein Getränk, was dem sehr, sehr nahe kommt oder was eine ähnliche tiefe Komplexität, Entwicklungsfähigkeit, Wertigkeit, Wahrnehmung hat? Nee. Oder ist da Wein einzigartig?
Wein ist
so langweilig, wie das ist.
Wein ist einzigartig. Also es ist ja jetzt ganz klar, in der heutigen Zeit muss man als Sommeliere oder Sommelier eine top alkoholfreie Begleitung anbieten. Die Alternative muss einfach her. Das gehört heute dazu. Und da gibt es natürlich eine Fülle von guten Getränken bis sehr guten Getränken. Vieles davon ist auf Teebasis fermentiert oder auf Kombucha-Basis. Also ich finde, irgendeine Form von Fermentation muss einfach her. Saft funktioniert nicht, weil Saft ist einfach zu süß. Als Begleitung, also für einen Gang ja, für ein Menü nein. Reine Tees, da fehlt die Haptik. Deswegen braucht man einfach diese Fermentation und gern dann mit Kräuterauszügen. Ich sehe das Ganze noch nicht bei entalkoholisiertem Wein, weil ich einen entalkoholisierten Wein immer am Wein messe und ein entalkoholisierter Wein ist nie so gut wie der echte Wein, in Anführungszeichen. Also da würde ich dann eher in Richtung eben fermentierte Getränke auf Teebasis mit Kräuterauszügen gehen. Und da gibt es inzwischen ganz tolle Sachen. Aber es ist nie die bessere Begleitung als eine wirklich gelungene Weinbegleitung.
Ja, das stimmt. Es ist eine Alternative und eine Alternative ist eben nicht das...
Und es ist wichtig, dass es die gibt.
Ja.
Nämlich, wenn man 3 Leute im Jahr bekehrt, keine Coca-Cola dazu zu trinken oder keine Limo, dann ist damit schon viel gewonnen, weil man vielleicht dann Leute dazu bringt, über die Sensorik mehr nachzudenken und bewusst zu essen und zu trinken. Also da braucht man, nicht jeder trinkt ja Alkohol, heute immer mehr Leute, die das nicht tun, gerade die jüngste Generation, und die brauchen einfach diese Getränke, um trotzdem in eine sensorische Welt einzutauchen.
Und ich glaube, durch diese Offenheit für diese Getränke, teilweise auch für den alkoholfreien Wein, treibt man ja auch eine Bewegung voran und eine Entwicklung dann letztlich, dass sie halt besser werden, dass sie kreativer werden, dass sie tiefsinniger werden.
Und das ist natürlich auch spannend, weil man kann ja dann auch eine gemischte Begleitung anbieten.
Ja.
Also wenn ich jetzt 6 Getränke anbiete und da sind dann 3 Weine dabei und die wirklich knallen und dann 3 andere sehr gute Getränke, dann ist das natürlich auch von der Menge an Alkohol, die man konsumiert, absolut verträglich, nimmt allen Kritikern den Wind aus den Segeln und ist keine große Einbuße beim Genuss. Also insofern ist das dann eine echt positive Entwicklung.
Räumt dem Wein nochmal eine andere Wertigkeit ein.
Ja.
Wenn man irgendwie, also viele, die sind mit neuen Weinen.
Es hilft dem Wein einfach aus diesem Alkoholbashing rauszukommen. Ja. Und das ist schon eine sehr wichtige Geschichte, denn Alkohol ist problematisch in dem Moment, wo es in Richtung Sucht geht. Umgekehrt ist Wein ein Kulturprodukt, ein kulturelles Getränk. Und in dem, solange ich das genieße in einem Maße, wo es in keine Abhängigkeit geht, wo man wirklich hier und da einen guten Wein trinkt, ist es was, was zu einem kultivierten Lebensstil einfach dazugehören muss oder sollte. Mhm. Also ich verstehe Menschen nicht, die sich dem dann komplett entsagen. Wie gesagt, Sucht, Riesenthema, großes Problem, ich meine gerade die Sommelierbranche, da gibt's sicher auch negative Beispiele, die da gesundheitlich auch mit zu kämpfen haben. Aber ein vernünftiger Umgang mit Wein ist für mich etwas, was zu einem kultivierten Lebensstil absolut dazugehört. Und diese alten Studien, die ja besagt haben, zwei Einheiten, sprich ein Viertel Liter Wein am Tag, längere Lebensdauer. Natürlich ist belegt, dass der kausale Zusammenhang nicht besteht. Man lebt nicht länger, weil man Wein trinkt. Aber man lebt länger, obwohl man Wein trinkt. Mhm. Weil der Fakt ist ja da und den belegen ja auch wirkliche Studien. Die sind zwar nicht mehr ganz neu und deswegen nicht mehr so gern zitiert, aber sie sind da. Natürlich hat das mit vielen Dingen zu tun, dass Leute, die höhere Bildung, höheres Einkommen haben, mehr Geld in ihre Gesundheit investieren können. Deswegen sich auch in Anführungszeichen Weinkonsum leisten können. Aber das ist ja im Endeffekt egal. Also Fakt ist, Leute, die in Maßen Wein trinken, leben genussvoll und leben nicht kürzer als Menschen, die keinen Wein trinken. Punkt. So.
Und um zu, was du vorhin erwähnt hast, diese ganzen kulturellen Begleiterscheinungen, das Fundament dabei, die Kulturlandschaft, die dadurch entsteht, das kulturelle Beisammensein, darf man einfach nicht vergessen, es ist so einfach, gegen etwas zu sein und nicht das große Ganze dabei zu sehen. Und das alles nur über den Alkohol oder beziehungsweise manchmal eben auch über die Negativbeispiele oder eben auch die Industrialisierung dabei, die ja letztlich leidlich auch am Image dann irgendwo kratzt, das eben noch einfach nur mit in diese große Schale mit reinzuwerfen. Und das nicht.
Naja, von der also Wein ist natürlich ein Produkt, das auch die Stimmung verändert. Also es ist ein Rauschmittel im weitesten Sinn, aber es gibt nichts, was vergleichbar angenehm die Stimmung verändert in kleinen Dosen wie Wein. Also ein Glas Wein genossen mit einer Runde von netten Menschen regt die Gespräche an und macht einfach eine tolle Atmosphäre am Tisch. Das fängt mit einem schönen Glas an, in dem der Wein ist. Es ist auch ein stilvoller Genuss. Und ja, es gibt ja inzwischen auch eine Gegenbewegung gegen dieses Alkoholbashing, die auch auf diesen soziokulturellen Aspekt eben beruht oder darauf hinweist und sagt, hey, passt auf, das macht auch was mit den Menschen. Also es hat auch was Soziales. Es fördert die Interaktion, es bringt die Menschen zusammen. Stichwort die Kneipe an der Ecke, wo man sich früher getroffen hat, freitagsabends vielleicht oder donnerstags zum Stammtisch und zusammengekommen ist. Und natürlich wurde da Bier oder Wein getrunken, ja. Aber es hat halt auch ganz viel Zwischenmenschliches bewirkt. Und das fällt halt weg. Mhm. Und man muss sich da nichts vormachen. Das wird nicht stattfinden, indem jeder ein Mineralwasser trinkt.
Ja, auch den Moment der Ruhe, den man sich dann zu Hause nimmt oder wenn man sich hinsetzt und entweder miteinander redet oder kocht oder sonstiges, da hilft Wein bei. Also diesen Moment zu unterstützen und sich selber diese Ruhe zu gönnen, weil Wein ein Getränk ist, was man seltenst in der Hast trinkt, sondern meistens sich eine gewisse Ruhe dafür nimmt. Ja. Kann man Wein in ein Wort pressen? Wein ist ...
Ja, Kultur, würde ich sagen.
Schön. Stimmt. Ja. Und ist so allumfassend.
Ja, eben. Also es ist sonst schwer, das so auszudrücken. Also Genuss, ja. Aber Kultur trifft es eigentlich ganz gut, finde ich. Das hat sowas Rituelles natürlich mit dabei. Es hat eben den Aspekt Genuss. Es hat Tradition mit dabei. Es transportiert auch dieses, was du angesprochen hast, die Landschaften. Also das Schöne an diesem Job ist ja, man reist in alle möglichen Weinlandschaften. Und fast jede Weinlandschaft dieser Welt ist schön. Fast jede Weinlandschaft der Welt hat nette Menschen. Fast jede Weinlandschaft der Welt hat tolle Restaurants und schöne Hotels und eine interessante Landschaft, von ein paar wenigen abgesehen, wo es wirklich flach ist. Und es gibt auch ein paar schöne Landschaften ohne Wein, das darf man auch nicht vergessen. Ich fahre ja gerne in die Berge. Aber trotzdem, also das ist einfach was Schützens- und Erhaltenswertes.
Ja. Welcher Wein wärst du, wenn du ein Wein wärst?
Ein Blaufränkisch.
Blaufränkisch. Natürlich. Ja.
Ich wäre gerne ein Champagner, aber ich fürchte, das gibt's nicht her. Mein kulturelles Ich ist leider eher ein Blaufränkisch. Aber Champagner wäre ich gern.
Vielleicht so als vorletzte Frage, gibt's für dich ein nennenswertes, schönstes und ein vielleicht amüsantestes Sommelier-Erlebnis?
Also es gibt immer sehr, sehr schöne Begebenheiten. So diesen, ich sag mal, belustigt sein oder gar Fremdschämen-Moment habe ich noch selten erlebt. Also dieser abgehobene Sommelier-Typus, von dem manchmal gesprochen wird, so das Hochnäsige und so, ich glaube, das ist ausgestorben. Also zumindest mal in der Welt, in der ich verkehre, treffe ich solche Typen kaum.
Das war wahrscheinlich 90er Jahre Frankreich,
ja, oder das bis 2010 genau,
Frankreich, wo man das
da gab es das noch.
Auch erwartet hat vielleicht
und,
sogar.
Ich hatte so ein lustiges Erlebnis in der Champagne. Das ist vielleicht so eine Anekdote. Ich habe Francis Igli besucht. War schon mal schwierig überhaupt für mich, selbst für mich, einen Termin zu kriegen bei ihm. Geht nämlich nur über die Mutter, oder bis dahin, damals ging es über die Mutter. Dreimal hin und her und anrufen und ja, jetzt, also mein Sohn hat dann und dann Zeit, ich musste um die Uhrzeit kommen, aber da kommen auch ein paar Pariser Sommeliers mit dazu, weil damit sich das auch für ihn lohnt, sich die Zeit zu nehmen, ganz klar. Wir waren natürlich zuerst da, Francis sitzt da, blättert in diesem Champagner-Magazin, hat zwar kein Wort Deutsch gekonnt, aber hat das einfach mal durchgeblättert, um sich einen Eindruck zu verschaffen. Übrigens ein lustiger Verkostungsraum damals, Bierzeltgarnituren und Plastikblumen.
Oh, wow.
Bei Francis Igli. Und er sitzt selber an einer seiner Bierzeltgarnituren und blättert da. Dann kommen die Pariser Sommeliers. Wie man sie sich vorstellt, alle komplett schwarz gekleidet, alle spitze schwarze Schuhe an, mit natürlich im entsprechend blasierten Gesichtsausdruck reinmarschiert. Ja, und dann hat Francis uns eine Stunde einen Vortrag über seinen ganzen Stolz gehalten. Das war seine neue Ferrari-rote Coca-Presse. Und hat uns, glaube ich, jedes mögliche Pressprogramm erklärt und was er damit alles Tolles machen kann. Und die vier Typen sind fast eingeschlafen. Also die werden am liebsten wieder nach Hause gefahren. Und dann hat er uns alle auch nochmal Demut gelernt im Keller, als er dann gesagt hat, ja, und jetzt dürft ihr sogar Champagner probieren. Und das ist nur, weil gestern mein, ich glaube, kanadischer Importeur da war und ich deswegen alle Champagner auf habe. Und deswegen dürft ihr die jetzt hier alle probieren. Und die Sommeliers waren aber von Ritz und von, ich glaube, Tour d'Argent und also wirklich Paris, erste Garde. Und die haben alle ein Gesicht gezogen. Und ich habe mich fast totgelacht. Also im ersten Moment war ich auch kurz pikiert. Und dann dachte ich so, das ist echt großartig, ja.
Auf der anderen Seite ist es ja schön, wenn der Winzer genau diese Presse erklärt, seine Gedanken dabei, seine Emotionen damit teilt, und dass ja das maßgeblich letztlich eben
genau
auch ist, weil eine Lobhuldigung der einzelnen Champagner, das wäre dann eher, ja.
Naja, und genau, es hilft die Persönlichkeit einzustufen, ne?
Ja, das stimmt. Gibt's für dich noch Ziele und Wünsche, die du Du hast dir so wahnsinnig viel bewegt und erreicht, was wir jetzt so in den letzten 2 Stunden jetzt schon dargelegt haben. Aber hast du irgendwas
konkret vor? Es gibt immer neue Etappen. Also lange war es das Thema Champagner. Ich habe immer davon geträumt, dass es auf den deutschen Weinkarten mehr als nur diese übliche Auswahl gibt. Also eine Partnermarke des Restaurants und dann noch 2 andere Namen dazu. Und dann war es das. Es waren dann 6, 7 Positionen. Heute sind es 6 bis 7 Seiten. Also dieser wirklich? Wunsch hat sich erfüllt.
Ja.
Es ist sicher jetzt so eine Mission mit dem Blaufränkisch, wo ich sage, hey, die Rebsorte hat es echt verdient, in die oberste Liga aufzusteigen in der Wahrnehmung. Und das ist jetzt noch so ein Projekt. Mal gucken, ob ich das noch hinkriege.
Auch international? Also Blaufränkisch aus Kalifornien, Blaufränkisch aus Südamerika oder arbeiten wir erstmal an Deutschland und Österreich.
Naja, also es ist ja eigentlich die Sorte des Donauraums. Mhm. Also das heißt, wir schließen ja auch gleich Slowakei, Ungarn mit ein. Mhm. Deutschland natürlich, Österreich. Das würde schon reichen, wenn die Sorte aus diesen Ländern dann diese Anerkennung erfahren würde. Und in dem Moment, wo das der Fall ist, würde es sowieso überall anders angebaut. Das ist wie Chenin Blanc. Mhm. In dem Moment, wo die Rebsorte international es geschafft hat, wahrgenommen zu werden, versucht jeder, ob es zufälligerweise bei sich zu Hause auch passt. Das ist bei Nebbiolo der Fall, das ist bei allen möglichen Rebsorten der Fall. Also das ist ja dann immer so der Ritterschlag.
Was dann letztlich auch die Grenzen dann aufweist und zum Original zurückführt.
Ja, aber eine spannende Frage. Ja. Blaufränkisch mit seinem Profil, der mit Trockenheit eigentlich und Wärme ganz gut klarkommt, der spätreifend ist. Das ist schon eine Rebsorte, die, glaube ich, in vielen Gebieten echt Potenzial hätte. Also sie kann nachgewiesenerweise auf Kalk und auf Schiefer sehr spannend werden. Also auch da fallen einem ja wahnsinnig viele Terroirs ein, die in Frage kommen würden. Man hatte das Beispiel gesehen, Felix Peters im Rheinhessen, was er versucht hat, aus der Rebsorte zu machen und hatte da auch schon beachtliche Rotweine erzeugt seinerzeit. Also das ist sicher ein Riesenpotenzial. Und ja, das ist jetzt sowas, was, glaube ich, da habe ich die nächsten 10 Jahre noch einiges journalistisch zu begleiten und ein paar Inspirationen zu geben.
Dann die letzte Frage, dann wirklich letzte Frage, das perfekte Glas für Blaufränkisch, ist es Burgunder oder Bordeaux-Glas generell betrachtet?
Es ist eher so ein Glas, in dem auch Syrah und solche Rebsorten gut funktionieren. Also kein richtiges Burgunderglas, in meinen Augen ein Tick kleiner als ein Burgunderglas. Eher so die Richtung Bordeaux-Glas.
Ich wusste irgendwie, dass es toll wird. Als ich die Anfrage an Sascha gestellt habe, wusste ich, es wird eine besondere Folge, es wird eine sehr komplexe, eine sehr tiefsinnige, eine wortgewandte Folge. Klar, Journalist, was sollte ich erwarten? Aber dass es so tiefsinnig wird, dass man in der Folge spüren kann, wie sehr Sascha den Wein liebt, sich mit den Zombies verbunden fühlt, die Gastronomie fühlt, das hat mich richtig beeindruckt während des Gesprächs und jetzt im Nachhinein beim mehrmaligen Hören natürlich. Vielen lieben Dank, lieber Sascha, nicht nur für dein Schaffen, für dein Tun, für die Unterstützung der gesamten Branche, sondern auch für diese tolle Episode, für diese tolle Folge. Toll und danke, dass du unser Gast warst. Und noch ein großes Dankeschön unserem Begleiter, unserem Unterstützer, der Schlumberger Gruppe, mit den Handelshäusern Segnitz, Schlumberger, Consiovini und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg. Dank Ihnen und Ihrer sowohl händischen als auch wirtschaftlichen Unterstützung ist es möglich, dieses Projekt zu realisieren. Und dass ich mich auf die nächste Woche freue und damit auf den großartigen Daniel Kiowski.
Ja, hallo, mein Name ist Richard Grosche. Ich war 10 Jahre lang Saschas Kollege oder einer von Saschas Kollegen im Meininger Verlag und habe Sascha in der Zeit beruflich und aber auch ganz wichtig privat sehr schätzen gelernt. Heute leite ich die Weingüter Wegeler im Rheingau und an der Mosel und das Weingut Krone Assmannshausen und sehe leider den Sascha viel zu selten. Aber wir nähern uns ja mit riesigen Schritten der Rente und haben dann hoffentlich auch mal wieder mehr Zeit, um vielleicht gemeinsam zu kochen. Gleich mal zu Beginn, weil das der Sascha sonst oder sicher nicht über sich selber sagen würde. Sascha ist super. Sascha ist super professionell. Der ist geradezu erschreckend diszipliniert. Das macht sich ja auch an seiner für Genussexperten eher ungewöhnlichen Figur bemerkbar. Chapeau auch dafür, Sascha. Sascha ist die erfahrenste Champagnernase, die ich kenne. Er ist immer neugierig. Je besser man ihn kennt, desto schonungslos ehrlicher wird er. Und das ist wirklich unbezahlbar. Wir verkosten bis heute wirklich immer noch gerne und sind uns auch fast immer einig. Außer bei der Reduktion von Riesling, da hat Sascha dann doch die vielleicht größere Toleranz. Aber er verkostet halt auch auf die Zukunft. Viel Spaß mit Sascha. Cheers.